I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tada! Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sendung mit den gelben Leuten mit Lukas Voll
und Max Nikolas Maria von und zu Nachtsheim.
Stark.
Ne?
Stark angesagt. Stark angesagt sind auch wir. Wir sind gerade, ja. Wir waren gestern Abend just in diesem Moment, also nicht just in diesem Moment, gestern Abend, das hat keinen Sinn zeitlich, aber was ist auch Zeit? Wir waren gestern Abend in den Top 3 von iTunes und nicht nur in den Top 3 für Serien und Filme, sondern in den Top 3 allgemein.
Ja. Ohne Corona wären wir auf Platz 2 gewesen.
Ohne Corona wären wir auf Platz 2, aber leider hat uns
Drosten einfach harte Konkurrenz.
Drosten ist harte Konkurrenz. Der Puppenspieler Drosten. Attila Hildmann, den ich noch kenne. Ist dir mal aufgefallen, dass Attila Hildmann wahnsinnig viele Wortspiele sieht? Also ich glaube, Attila Hildmann macht seine ganze Geschichte, seine ganze Anti-Corona-Demo-Geschichte ja nur, um unfassbar viele Punchlines rauszuhauen. Er sagt ja so Sachen wie, ja, das ist alles nur eine Plandemie.
Vielleicht macht er auch eigentlich gerade einen sehr langen Kurs kreatives Schreiben und das ist praktisch sein Projekt.
Ey, es ist wirklich, er hat nur so irgendwie so das Merkel-Regime und so, er hat ja so ganz viele, er hat einfach so einen riesigen Wortschatz sich erarbeitet an dummen, schlechten Wortspielen zu dieser ganzen. Also es ist einfach nur.
Also Theorie sind Hanebüchen, aber die Punchlines sitzen.
Die sind ein bisschen Hanebüchen. Also ich finde es auch geil, wie da alle Verschwörungstheorien zwischen einfach nur noch ein Brei sind. Das ist einfach alles
ein Crossover wie bei Endgame.
Ey, es ist wirklich das Endgame unter den Verschwörungstheorien. Ach toll. Aber ich möchte jetzt gar nicht über Attila Hildmann reden. Nee, um Himmels Willen. Um Himmels nicht will.
Was
Folge über Verschwörungstheorien kommt noch.
Ja,
aber
nicht jetzt.
Aber nicht jetzt. Heute reden wir über eine andere Folge. Vorher aber natürlich erstmal ein kleines, also erstmal bevor wir gleich zum Wie geht's dir, Lukas, kommen, erstmal ein kleines Follow-up. Erstmal vielen Dank, dass wir sind jetzt das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, da waren wir noch gar nicht gestartet.
Genau.
Da war alles noch in der Vorbereitung. Da wussten wir noch gar nicht, was jetzt auf uns zukommt. Jetzt ist schon Ende September wieder. Und die ersten zwei Folgen sind draußen. Letzte Woche hat die zweite Folge Release gefeiert. Und es tut sich sehr viel an den Zahlen. Es tut sich sehr, sehr viel am Feedback. Wir sind bei iTunes gerade, also auf Apple Podcast, sind wir gerade auf der Startseite mit einem großen Banner gefeatured und kriegen sehr, 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 sehr viel gutes Lob und viele neue Hörer und auch Leute, die uns vielleicht vorher nicht kannten durch Nukola und Co. Und das es freut mich natürlich. Das freut vor allem aber auch den Lukas,
ja,
weil der Lukas einfach außerhalb von Paywalls noch nie einen Podcast hatte.
Und das ist dadurch für mich halt a whole new world. Also diese Statistiken zu sehen und dann so Sachen wie eben vor Apple Podcasts haben wir ja auch noch das Feature bei Deezer gehabt, dass die uns bei Instagram präsentiert haben und so. Das ist einfach so surreal cool,
ja,
auch zu wissen. Das sind jetzt, also ich habe jedes Patreon-Format geliebt wie mein eigenes Kind, aber zu wissen, das sind jetzt nicht 30 Leute, die es hören, sondern das sind richtig, richtig viele Leute, ist halt nochmal auf eine ganz andere Art cool und irgendwie.
Also ich glaube, muss dazu sagen, Autokennzeichen XY haben nicht nur 30 Leute gehört, Lukas. Aber also das war schon wirklich ein sehr angesagtes Format auf Patreon. Aber es ist natürlich noch was ganz anderes in der Öffentlichkeit. Jeder hat darauf Zugriff. Und mit dem Thema Simpsons holt man halt auch nochmal ganz andere Leute ab. Auch Leute, die vielleicht gar nicht so viel Bock haben, nochmal auf Podcasts aus unserem Kosmos, sind nochmal Leute, die wieder so sagen, so, ey, wenn ihr das macht, das ist so ein schönes Thema und das ist auch so zeitlos und das kann man irgendwie so gut hören und das triggert so viel. Und das ist wirklich sehr, sehr schön, dass das so gut angelaufen ist. Das freut uns natürlich. Dann machen wir natürlich einfach auch genau so weiter. Wie gesagt, wir machen jetzt die erste Staffel fertig. Die erste Staffel wird 10 Folgen beinhalten mit unseren Lieblingsfolgen und dann gucken wir einfach mal, wann wir weitermachen. Wir machen ja auch noch einen anderen Podcast, der hinter einer Paywall stattfindet, nämlich bei Man Cave und bei Autokino und den anderen beiden Podcasts, die wir noch machen. Nämlich unser Mandalorian Talk.
Genau.
Wo das Ganze hier so ein bisschen auch so seine Idee fand.
Unser Origins-Projekt sozusagen.
Das war so zweit Origins-Projekt. We Have Spoken, der Star Wars Mandalorian Talk, der geht ja dann auch im Oktober weiter, weil am 30. Oktober die zweite Staffel losgeht. Und was freuen wir uns denn darauf? Das ist wirklich krank. Also auch da kann man uns dann noch hören und da geht es dann auch weiter.
Ja.
Also wir haben viel zu bequatschen.
Stimmt.
Und da werden wir auch heute gleich ansetzen. Und noch was, 2 Follow-ups. Weil wir natürlich auch zu den 2 Folgen viel Feedback bekommen haben. Vor allem über die Frage, warum heißen die B-Sharps überhaupt die B-Sharps? Mhm. Also da gab es so wahnsinnig viele Theorien, die man mir zukommen hat lassen. Lange Texte, wo mir das Leute erklärt haben, dass das Beatles, the Beatles, Beatles und dass dann der Gegenentwurf dazu B-Sharps ist und dass das auch was mit den Noten zu tun hat. Mhm. Also hinter diesem Blöben, die Überspitzen beziehungsweise B-Sharps, verbirgt sich so unfassbar viel.
Ja.
Das habe ich gar nicht kommen sehen.
Ich auch nicht. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe die Hälfte davon schon wieder vergessen. Also ich habe nur so diese groben Eckpfeiler noch.
Ja.
Aber ich fand das einfach auch ein bisschen geil, weil das war nicht so ein, das passt auch schön zur heutigen Folge, das war nicht so ein, ja übrigens, das ist auch so und so, sondern das war immer so irgendwie in so einem respektvollen, geilen Vibe, was ich mitgekriegt habe.
Ja, es war auch so ein bisschen so, nicht so dieses so, sondern Leute wollten einfach ihr Wissen teilen. Ja. Sie waren einfach so, Mann, das ist so und so, das ist voll interessant, weil das habe ich selber irgendwann mal mich reingelesen, das habe ich mich nämlich auch gefragt und
ich meine, ich hatte ja auch Leute, die haben mir dann noch erklärt, was das für eine Briefmarke ist und so.
Genau, die Briefmarke wurde auch noch erklärt aus der letzten Folge Humor und die Sangesbrüder. Also das ist schon krass, dass da wirklich viel passiert ist. Und heute kam auch noch ein Feedback rein zur ersten Folge, zu Lisa, die Vegetarierin. Und zwar hat jemand gesagt, ja, es gab 2 Folgen in 2 verschiedenen Serien, die wichtig waren, was Vegetarismus angeht. Das eine waren die Simpsons und das zweite war, und damit hat er nämlich was Wichtiges bei mir im Kopf reaktiviert, und auch eine Serie, die eigentlich fast eines eigenen Podcasts irgendwann bedarf. Und zwar die Dinos von Jim Henson.
Ich habe den Kommentar auf dem Weg hierher tatsächlich gelesen und habe mir gedacht, krass, stimmt, auch direkt an diese Folge erinnert.
Wo Robbie auch Vegetarier werden will und sich dann immer mit dem Essen unterhält und sowas, weil das ja auch da alles so ein bisschen absurd ist in der Welt der Dinos, dass sie sich immer mit ihrem Essen unterhalten, wo der Typ sagt, sie müssen nämlich nicht essen. Und ja. Das ist eine ganz großartige Folge. Das stimmt. Und die hat auch schon in den 90ern in sogar noch einem fast kinderfreundlicheren Format. Die Dinos waren ja, obwohl die Simpsons und die Dinos immer für mich eine Liga schon fast
sind. Ich wollte gerade sagen. Also
die Simpsons waren vielleicht noch ein bisschen geiler geschrieben, aber die Dinos waren auch schon, die Dinos darf man nicht unterschätzen, die Macht der Dinos. Die Macht der Dinos ist schon krass.
Die waren halt vom Look nochmal was ganz anderes, super eigen, auch diese ganze Welt, die sie konstruiert haben. Und ich finde aber, also ich würde nicht sagen, dass die Dinos kindgerechter waren als die Simpsons. Ich finde, die hatten teilweise halt durch diesen Look und die Inszenierung teilweise Momente, die schon auch ordentlich stark waren. Ich meine, gut, letzte Folge Dinos war ja eh.
Das war ja eh mal ganz
anders. Da sprechen wir gar nicht drüber.
Ah, die Dinos sind wirklich, die sollen ja auch auf Disney Plus kommen. Das hat ja Ryan Reynolds.
Was?
Irgendwann mal geleakt, dass die Dinos auf Disney Plus kommen sollen. Was mich natürlich nicht wundert, weil die ja unter der Disney-Flagge liefen. Und früher liefen ja auch in Disneyland die Dinos rum. Ey. In den 90ern liefen in Anaheim und in Orlando die Dinos rum.
Also wenn das wirklich auf Disney Plus kommt, da sehe ich mich.
Ja, ja.
Also da habe ich durchaus Bock.
Ich habe aber auch die Staffel. Drauf. Ich habe auch die Staffel. Die haben sie ja leider sehr. Es war ja so ein bisschen, als hätte einer seine VHS-Kassetten auf DVD gespielt. So sah die ja aus. Aber die ist trotzdem gut, weil da halt alle Folgen Dinos dabei sind und weil die Dinos einfach eine extrem großartige Serie war. Die natürlich auch so ein bisschen, die haben auch mal in irgendeiner Simpsons-Folge ihr Fett wegbekommen, weil die Simpsons so ein bisschen, sag ich mal, auch da bestimmt auch Inspiration waren.
Mhm.
Und die Simpsons dann auch gesagt haben, das ist ja eine großartige Idee, weil die gucken dann so, wo sich halt so 2 Dinos unterhalten, die halt sehr aussehen wie Robin
ja,
Earl.
Stimmt.
Ich weiß auch gar nicht, in welcher Folge das ist. Und dann kriegen die so ein bisschen ihr Fett weg und da haben die auch so ein bisschen nach hinten geschossen und war so, das ist ja eine tolle Idee mit einer Familie, die sich da so kabbelt und mit so unterschiedlichen
extremen Charakteren und so. Extremen
Charakteren und aber die Dinos sind ein eigener Podcast wert. Das ist eine ganz großartige, wunderbare Serie. Vielleicht überrede ich irgendwann Lukas auch nochmal für eine,
ich wollte gerade sagen,
eine Staffel, die Dinos-Besprechung.
Ich sehe die große, Lukas und Max sprechen über einzelne Folgen von Serienwelt schon entstehen.
Ja, ja. Du, Lukas, jetzt, wo wir jetzt hier mit die 5000er Abonnentenmarke geknackt haben, ja, können wir auch langsam mal uns darüber Gedanken machen, wie man expandiert und wie das mit Imperium, ja, voll Nachtsheim,
welches Projekt als nächstes kommt. Ich finde, wir sind jetzt bei der Aufnahme Folge 3 von der ersten Staffel. Ich finde, jetzt sollte man jetzt über Expansion reden. Jetzt
sollte man so, ob wir das Format auch verkaufen an Stimmdoubles, da wird natürlich auch fleißig überlegt.
Das war ja heute meine Idee, dass wir das so als Franchise auch einfach, ja, rausgeben.
So wie, ja, wir bauen das auf wie Marvel halt, ne?
Ja, oder McDonald's.
Oder McDonald's. Wir brauchen Funko Pops. Wir brauchen Funko Pops, Lukas.
Ey, ein Funko Pop von mir, auch wenn es davon nur einen geben würde, das wäre so der Moment, dann hätte ich es geschafft. Wikipedia-Eintrag und ein eigener Funko Pop, das sind die zwei Maßgaben, die ich habe.
Habe ich beides.
Ja, ich weiß.
Siehst du?
Deshalb bist du auch ein großes Idol für mich.
Ich habe auch 3 PlayStation 5 vorbestellt. Ich habe gehört, andere Leute haben keine. Naja. Ja,
aber kannst du auf eBay dann verkaufen,
ist ja gar kein Problem. Kann wäre so witzig, wenn dem Hater-Typen die PlayStation verkaufen würde. Naja, um Phantom soll es heute auch gehen, denn genau, ich habe eine Folge rausgesucht, die mir beim Gucken, als ich die Folgen wieder gesehen habe, ich dachte eben, was habe ich denn für haarige Beine, aber ich habe mir das auch gefallen, dass das ja von diesem Ewok-Buch ist.
Das sind nur Ewok-Ohren, keine Sorge.
Ich habe nämlich meine Notizen für unseren Mando-Talk, aber auch für den Simpsons-Talk, also es ist mein Lukas-Notizbuch, das ist ein Ewok-Buch und das ist haarig außen, das habe ich mir irgendwann mal bei einem Star-Wars-Sale bei EMP gekauft für 5 Euro. Das ist wahnsinnig instabil in seiner Struktur. Es sieht aber sehr, sehr schön aus, weil es aussieht wie ein Ewok.
Ey, und die Ewok-Augen schauen halt direkt in deine Seele. Also das wäre auch als Tagebuch einfach gut geeignet.
Ja, also der guckt dir wirklich, ich glaube, den musst du nur angucken, der schreibt das von selber ja, an da rein.
Mit Blut.
Wir reden heute über die Folge Humas Pucci der Hund aus Staffel 8, Folge 14.
Exakt.
Das haben wir uns gemeinsam rausgesucht. Das ist eine Folge, die ein bisschen anders besprochen wird von uns als jetzt zum Beispiel die letzte. Die letzte war ein sehr großes Fan-Moment. Heute hat die Folge wieder sehr viel Potenzial. Also es gibt vor allem, eigentlich gibt es eine Szene da drin, die in 30 Sekunden die letzten 20 Jahre zusammenfasst. Und das ist wirklich, als ich die gesehen habe, bin ich aus allen Wolken gefallen. Die wird heute sehr, sehr essentiell und wird auch der Grund für unsere Diskussion. Obwohl, eine Diskussion wird es weniger, weil wir uns wahrscheinlich bei vielen Punkten auch einig sind, aber...
Ich kann auch einfach eine klare Gegenmeinung vertreten.
Du kannst auch einfach... Oder wir lassen das Internet entscheiden, ob wir da nochmal eine Umfrage machen. Aber lass uns erstmal wieder so in die klassische Inhaltsangabe gehen. Aber bevor, wenn wir es jetzt so lange nicht gehört haben, weil die Leute das ja auch nicht wissen, trotzdem nochmal, bevor wir gleich reingehen. Lukas, wie geht's dir denn eigentlich?
Mir geht's unfassbar gut. Also es ist wirklich...
Sieht auch sehr frisch aus.
Ich fühle mich auch echt gut momentan. So die... Ist ja immer mal so ein bisschen Struggle, Arbeit, immer viel Stress und so, man kennt es. Aber momentan, mir geht's einfach nur gut. Ich habe Spaß.
Frischer Lukas.
Ich bin auch heute Morgen aufgewacht und ich war so excited, dass wir aufnehmen. Es war so richtig nice.
Ja, es ist immer irgendwie ein schöner Tag dann, ne? Man weiß dann irgendwie, geht erstmal Kaffee trinken, quatscht ein bisschen, dann macht man sich, dann guckt man Simpsons, dann quatscht man. Das ist eine sehr, sehr entspannte Arbeitsweise. Das mag ich sehr gern.
Das Max, freut mich. Wie ist es bei dir so?
Ach du, Arbeit, ne?
Arbeit, ne?
Viel Arbeit, Nerdy Turdy Gang hat sich der Aufgabe gemacht, wir werden Deutschlands wichtigstes Spielzeugimperium. In 3 Jahren bin ich da, jetzt sind wir am Anfang dieser 3 Jahre, aber es wird, ich bin dabei.
Ich finde das gut, weil ich hatte gerade die Fantasie, dass Smiths, was du so schön aussprichst,
Smith,
exakt, in 3 Jahren dann auch bankrott ist und ihr das einfach übernehmt.
Ja, das ist so wie Xbox, Microsoft. Also wichtig ist, nie was releasen, nie was Cooles, Exklusives releasen, aber viele Firmen aufkaufen. Das nenne ich die Microsoft-Strategie und da habe ich richtig Bock drauf.
So. Ja, Microsoft hat halt so eine Studio-Man-Cave und du hast halt einen Job und kaufst aber auch sehr viel für dich selbst einfach.
Das ist sehr, sehr, man, die, Microsoft hat die Woche ein Bild veröffentlicht, da haben sie gesagt, so, ja, das sind jetzt, sieht das nicht schön aus irgendwie? Wie alle Firmen drunter gelistet sind, weil ich sage, ja, das sieht echt wunderbar aus. Wenn ihr jetzt noch ein cooles Spiel hättet, ne?
Ja.
Das wäre der Hammer. Cooles Spiel neben Forza, Gears und Halo. Aber naja, da lasse ich mich gerne in den nächsten 3 bis 4 Jahren eines Besseren belehren, wenn man dann auch da seine Ziele umsetzt. Und bis dahin freue ich mich einfach auch über sehr, sehr viele Multiplattform-Titel.
Exakt.
Ja, das ist alles gerade viel los. Mandalorian hat uns auch, wie gesagt, jetzt gerade, also jetzt reden wir tatsächlich, jetzt machen wir es andersrum mit im Mando-Talk, weil Simpsons ist ein Riesenthema, jetzt reden wir ganz kurz, also auch will ich auch gar nicht, weil das alles, auf Patreon stattfindet. Aber ich bin mega, 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 mega excited. Ich bin so excited. Wir haben ja gerade nochmal den Trailer geguckt, wir haben gerade noch eine Trailerbesprechung gemacht für Patreon. Ich bin so feucht auf diese Staffel. Also ich bin so feucht auf Mando 2.
Aber das Geile ist, es geht ja gar nicht weg von dem Ganzen heute, weil auch über dieses Mando-Thema gibt es halt super viel Internetdiskussion, super viel Fandom.
Absolut.
Und das ist ja heute unser großes Thema und natürlich, auf Mando haben wir richtig Bock.
Also das ist wirklich gerade was. Ich freue mich auf viele Sachen. Ich finde, der Herbst hat, wenn man auf Entertainment steht, sehr, sehr, sehr viel zu bieten.
Mhm.
Die PlayStation 5 kommt mit mindestens zwei unfassbaren Titeln daher. Dann erwartet an unserem gleichen Park noch Cyberpunk, was ich auf der Xbox Series X spielen will, weil damit ich halt irgendwas überhaupt darauf spiele. Aber ich freue mich unfassbar auf Cyberpunk.
Ja.
Wir haben zwei Konsolen-Releases, das ist trotzdem nice. Nintendo wird bestimmt noch irgendwas in der Hinterhalt haben. Es kommen generell viele Spiele raus, weil Weihnachtsgeschäft ist. Es kommen Stranger Things. Ich bin ja schon fast froh, dass die vierte Stranger Things Staffel nicht auch noch wie angekündigt an Weihnachten kommt.
Ja, das wäre sonst...
Das hätte ich nicht ausgehalten.
Nee.
Jetzt gerade The Boys.
Mhm.
Zweite Staffel. Dann... Nee, nicht Siri jetzt hier. Zweite Staffel The Boys läuft gerade wöchentlich auf Amazon Prime. Am 30. Oktober geht Mando weiter. Jetzt wurde jetzt noch die WandaVision-Serie angekündigt von Marvel, die wirklich interessant aussieht. Ganz anders, als man es erwartet hat. Großartig, habe ich richtig Bock drauf.
Ja.
Also da tut sich auch noch ein bisschen was. Ich meine, das Einzige, was halt so gerade so ein bisschen leidet, ist halt Kino nach wie vor.
Ja, aber das ist halt einfach auch dieses ganze Corona-Thema. Also
ja, und aber so rein vom Gaming- und Serienfaktor und was das auch dann wieder mit Output bei uns und Twitch und Podcast zu tun hat und sowas. Da kommt, ey, ich habe richtig Bock auf den Herbst.
Ja.
Richtig krass Bock. Und es erscheint halt, das ist halt auch immer noch ein Thema, natürlich auf der einen Seite aus wirtschaftlicher Sicht, weil wir das halt auch im Shop haben, aber auch einfach so für mich, es erscheint halt auch noch so viel nicer Stuff. Also von Funkos über Collectibles, über Spielzeug.
Waffeleisen.
Es ist so brutal in allen möglichen Bereichen, also mit allen möglichen Marken, mit allen möglichen Franchises. Es passiert so viel krasser Kram. Also es ist wirklich so, ich habe das Gefühl, also 2020 ist ja das Jahr, wo man sagt, die Leute haben so wenig Geld verdient wie noch nie, aber so dieses hat den ganzen Nerd-Sektor ja nicht aufgehalten, dieses Jahr einfach nur zu ballern.
Ja.
Also es hat ja nur geballert dieses Jahr.
Also wir hatten es ja vorhin auch, Corona-Anfang und Animal Crossing und Resident Evil 3 kommen raus. Es ist ein großes Gaming-Jahr gewesen, einfach weil wir auch alle viel zu Hause waren.
Naja, klar.
Viel Entertainment und ich lieb's einfach, also... Weil auch tatsächlich in meiner Filterblase, die ist mittlerweile so schön runtergestrumpft, ich kriege nur noch das Positive mitgefühlt.
Mhm.
Und das macht einfach richtig Spaß.
Das stimmt. Also bei mir ist es auch momentan so, es ist halt schon fast anstrengend. Jeden Tag kommt halt irgendwas raus, was ich mir kaufen will.
Mhm.
Und ich bin auch so rigoros, dass ich sage, ja, ich kaufe mir das dann auch. Das ist halt, aber mein Geldfluss ist halt auch weder groß noch, noch endlos. Deswegen, ja. Es ist auf jeden Fall alles auch, ich lebe halt in auf Null und Plastik.
Ja, aber bei dir ist halt wenigstens gut. Sagen wir jetzt mal, alles geht, also Worst Case, ne?
Ja.
Du kannst ja aus Funkos immer noch ein kleines Haus bauen.
Das stimmt. Und das kann es mit Lego stabilisieren. Lego hat allein diese Woche zwei große Sets angekündigt. Mandalorian the Child und den Batwing einfach noch so.
Den Batwing habe ich gesehen und den finde ich halt überragend geil.
Mann, die haben einfach Batwing gemacht. Warum? Also, was ist denn jetzt los? Der 89er Batwing. Es ist krass. Dann kommt ja noch die McAllister-Bude. Das Haus der McAllisters aus Kevin allein so aus kommt noch.
Ich muss gerade praktisch Close Caption-mäßig. Ich habe gerade einfach nur geguckt, als hätte er gesagt, es gibt noch ein drittes Weihnachten dieses Jahr.
Ja. Gibt nicht.
Zweites Weihnachten ist eh schon Mando Staffel 2 für mich, daher
drittes. Ja.
Was?
Wusstest du das nicht?
Nein.
Das war bei Lego Ideas und wurde dann freigegeben in die Massenproduktion. Das soll noch dieses Jahr zu Weihnachten kommen.
Also, ich mache das ja nur ungern, aber ich bin ja im Endeffekt immer noch Student. Das heißt, es wäre gut, wenn das jetzt ihr einfach all euren Freunden mal Bescheid sagt, dass sie den Podcast bitte hören, weil ich brauche eine Geldquelle für diesen ganzen Kram.
Wir brauchen Werbung
für Podcast. Wir brauchen definitiv
Werbung. Lukas muss Geld verdienen. Bei mir ist nur ein netter Nebeneffekt, aber tut's nicht für mich, tut's für Lukas.
Das ist super, so ein bisschen auch noch so diesen Mitleidsfaktor. Ich meine, ich bin Student, ich arbeite im pädagogisch helfenden Beruf.
Lukas will auch nächstes Jahr nach Disneyland. Es muss einfach was passieren.
Ja.
Es ist wirklich krass. Es ist wirklich krass, dass was da momentan so rausgehauen wird. Auch was Hasbro raushaut, was jetzt im Mando-Rahmen rausgehauen wird. Es ist krass. Und es kommen ja auch noch, wir hatten ja schon in der letzten Ausgabe drüber geredet, es kommen ja noch die ganzen Simpsons-Funkos. von Treehouse. Die kommen jetzt auch noch alle demnächst raus. Die kommen alle so Oktober, November.
Aber das hat wieder auch viel super dämlich exklusiv gemacht, ne?
Ha?
Da waren super viele Exclusives dabei, die du wieder nicht kriegst, oder?
Und dann kriegst du wieder, ja, ich habe irgendwie, also ich habe ein paar bestellen können, zum Beispiel bei Popculture hat zum Beispiel diesen leuchtenden Flanders.
Mhm.
Den leuchtenden Flanders hatten die. Die haben auch den Raben. Den habe ich mir da bestellt.
Ja.
Und sie hatten auch, glaube ich, den Kopf, den Donut-Kopf. Ich glaube, die habe ich mir da alle bestellen können. Die hatten alle nur nicht den Gamer-Bart mit dem Headset.
Hm. Ja, aber den Gamer-Bart finde ich auch ehrlich gesagt.
Ja, aber da geht es halt eher ums Fullset. Ja. Ne? Da geht es halt weniger ums, und der ist so aber schön.
Ich ärgere mich gerade richtig, dass sie den Rahmen haben, weil ich habe den gestern nicht mitbestellt. Das heißt, ich muss da nochmal bestellen. Weil ich brauche den Rahmen.
Witzig, dass der beste Funko-Shop im Internet in Australien ist.
Ja, ist doch super, dass ich mir ein US-Exclusive in Australien bestellen muss, damit es irgendwann in Deutschland ankommt. Das ist die richtige Retail-Policy.
Ja, das ist alles irgendwie scheiße. Naja, mal gucken, wo wir ein paar Jahre mit NTG sind. Wenn wir das Spielzeug-Imperium werden, was ich werden möchte, dann haben wir bestimmt auch irgendwann mal unseren eigenen Exclusive und dann kann
ja, aber sich...
Nee, ich darf jetzt noch keine Namen sagen von Shops, die wir...
Ja.
Aber es gibt ja Shops, die es nicht so richtig hinbekommen, ihr System ordentlich zu führen. Naja, Simpsons, oder? Toll.
Mega. Poochie, der Hund.
Poochie, lass
einfach,
uns darüber
einfach
reden.
Einfach eine frische neue Idee.
Es ging jetzt sehr, sehr viel um Phantom. Tatsächlich hat das aber auch irgendwie was schon damit zu tun. Eigentlich sind wir schon mitten im Thema, denn Poochie, der Hund, befasst sich in 20 Minuten auf eine unfassbar präzise Art und Weise schon vor über 20 Jahren mit dem Thema Fans, Phantom, dem Internet, was es damals einfach noch nicht wirklich gab.
Ja.
Oder was ist halt, was da noch
was sehr, nicht so ein Massenphänomen
was
war.
Was noch nicht so ein Massenphänomen war. Und das ist einfach nur der absolute Wahnsinn. Aber wir machen es erstmal so, wir gehen erstmal wieder so ein bisschen an die Inhaltsangabe und reden über so einzelne Szenen, weil die hat natürlich auch grandiose Momente.
Ja.
Und dann reden wir über die, vor allem über diese eine wichtige Szene mit dem Comicbuchverkäufer.
Die ist wirklich essentiell. Aber es fängt ja an mit einem sehr, sehr guten Couch-Gag. Und zwar ahmen sie da ja dieses Beatles-Cover nach, was genau. Einfach nur wirklich schön ist.
Ja.
Und dann starten wir eigentlich direkt rein in die Krusty-Show.
Genau.
Mit der Ein-Mann-Kuchenschlacht.
Und ich hoffe, euch hat meine Ein-Mann-Kuchenschlacht gefallen.
Und dann läuft halt eine Folge Itchy und Scratchy an. Und die
wahnsinnig brutal ist. Nämlich
unfassbar.
Wo Itchy Scratchy in die Lava wirft mit Bungee-Jumping in seinem eigenen Darm, dann oben Benzin in den Darm gießt, dann wird Scratchy, setzt sich dann in Brand, also ist alles einfach nur komplett dumm.
Exakt. Also
Scratchy ist die Katze, ne? Ich verwechsel die immer.
Bestimmt.
Auch, also ein großer Simpsons-Fan sein und Itchy und Scratchy verwechseln.
Die gibt's für mich nur zusammen.
Ja, ja.
Die wechseln bestimmt auch die Namen irgendwann mal.
Ist so.
Folge 14 von Staffel 21.
Ist so.
Ja, auf jeden Fall gibt's das, aber was halt auffällig ist, ist, dass Bart und Lisa nicht vorm Fernseher sitzen, sondern in der Küche. Mhm. Das fällt auch Marge auf und fragt sogar nach, hey, ist das nicht mehr relevant? Und ich sag mal, eine Szene später finden wir dann raus in der Marktforschung, das ist nicht mehr relevant. Die Leute gucken nicht mehr zu, wenn Itchy und Scratchy auf dem Feld laufen. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil auch Krusty will die sweeten Einschaltquoten und bekommt die nicht.
Und er sagt, eigentlich würde er am liebsten seine Cartoons von Roger, der ja der Zeichner ist und hinter den Comics von Itchy und Scratchy steht, den wir auch schon in anderen Folgen kennengelernt haben, dieser halbsympathische, eher unsympathische Zeichner.
Roger Myers,
aus dem Roger Myers Studios. Der wird zusammengefaltet und Krusty schickt ihn dann raus und sagt so, lass dir was einfallen.
Genau.
Dann kommt noch die unfassbar lustige Szene, wenn Roger Myers die Tür hinter sich zuknallt.
Ja.
Und dann steht Sideshow Mel da und sagt, Krusty, ich sammle Geld für das Rock'n'Roll Museum.
Aber auch wirklich genau in dieser Stimme.
Ja, und dann guckt er so an und sagt, ich komme später nochmal wieder. Weil Krusty einfach super abgefuckt.
Ja.
Und das macht überhaupt keinen Sinn, dass Mel das sagt. Und dass Mel auch in seinem Mel-Outfit da sitzt und das tut. Das ist einfach nur wieder 10 von 10 Simpsons großartig.
Ja.
Und dann macht's aber einen Sprung und dann geht's sozusagen schon in die Zielgruppenanalyse.
Genau, weil Marge ist dann mit Bart und Lisa in einem Einkaufszentrum und die teilen sich dann auf. Und dann gibt es diese Szene, wie Bart und Lisa von einem Mann angesprochen werden. Hey, wollt ihr nicht mitkommen? Und die Reaktion, die ein Kind
natürlich hat. Der auch creepy aussieht, auch so einen Anorak trägt und so einen Schnauzer
hat. Anorak, bärdig. Und die Reaktion ist natürlich, ja, natürlich, gerne. Und dann sitzen die in so einem Marktforschungsbüro mit einem niesenden Spiegel, weil das macht so ein alter Spiegel nun mal manchmal. Mhm. Und die haben dann so einen Knopf, wo die anzeigen können, okay, finde ich gut oder finde ich schlecht. Dann bekommen die Itchy und Scratchy gezeigt. Und es sind eigentlich fast alle da. Milhouse ist dabei, Ralph ist dabei, Nelson.
Genau.
Ralph hat diesen tollen Ralph-Moment, wo er den Knopf im Mund hat, abgenommen von dieser Platine, sag ich mal. Und er dann irgendwie sagt, ja, mein Knopf schmeckt komisch. Und dann sagt dieser Marktforschungstyp einfach, ich bitte das Knopf abschlecken zu unterlassen. Das finde ich einfach schön. Und dann zeigen die denen halt Itchy und Scratchy-Szenen. Und das finden die eigentlich erstmal alles ganz witzig so. Aber ich glaube, da geht's dann auch erstmal so um das erste große Problem mit Marktforschung. Weil die finden alles geil und jeden Vorschlag finden sie auch geil. Und eigentlich sollte das am Ende doch eine realistische und erdgebundene Serie sein mit außergewöhnlichen Momenten und Zauberern. Und das frustriert dann Roger Myers so ein bisschen. Dann kommt's dann zu dem Moment mit Lisa.
Genau, Roger Myers sagt dann irgendwann so, ihr wisst gar nicht, was ihr wollt. Deswegen seid ihr Kinder, weil ihr viel zu dumm seid.
Ja.
Das ist auch eine großartige Szene, die man aber, wo ich dann mir ganz kurz im Heimlichen dachte so, das trifft aber nicht nur auf Kinder zu, sondern auf fast alle Fans. Oder auf so Pseudo-Fans. Dass sie, weil er fragt, ja, wollt ihr was Realistisches oder wollt ihr das? Und dann sagt, ja, nee, wir wissen es nicht. Und dann scheißt er die zusammen. Und dann kommt dieser Moment, wo Lisa im Endeffekt sagt so, ja, das mit den Itchy and Scratchy-Filmen ist eigentlich überhaupt nichts falsch. Nur wir sind halt nach all den Jahren, Jahrzehnten so dem Ganzen überdrüssig. So, ihr macht das immer noch super, aber
ist halt
so, es ist halt gar nichts mehr Neues dabei. Und dann sagt Roger Myers, du bist ja toll. Du kleines Mädchen, er kniet dann so vor diesem Spiegel und man hört es halt durch diese Gegensprechanlage. Du hast Itchy und Scratchy gerettet. Da kommt direkt dieser Anwalt, der immer kommt, dieser dünne, lange mit der Brille und sagt so, hier, unterschreib bitte hier, dass du Itchy und Scratchy nicht gerettet hast.
Das ist so geil.
Und dann geht es halt sozusagen um die Findung einer neuen Figur.
In dieser Kreativsitzung mit Vorstand und dem Writing-Team.
Genau. Und das ist, glaube ich, was, da kann ich auf eine gewisse Art und Weise relaten, nicht mit Writing von Serien und Filmen, aber mit dem Writing von Musik, dass halt Geschäftsmänner da sitzen und mittelmäßig gute Ideen haben, da fällt dann später noch dieser sehr schöne Begriff, den Lukas sich auch notiert hat,
ja.
Aber dass man das ganz oft hat, dass Leute, Kreativität sollte man auch den Kreativen überlassen und nicht den Geschäftsmännern, die sich eigentlich um Zahlen und Business kümmern. Und das aber oft so ist, weil die halt natürlich Entscheidungsträger sind aufgrund der Finanzen, die sie verteilen und sowas, und dass oft Leute mitreden. Es gibt ganz viele Studios, kein Witz, von Musikern. Da kommt dann ein A&R vorbei und sagt so, ja, also hier könnt ihr mal vielleicht das und das machen und bla bla bla. Und dann sagen die so, ja, klar. Und dann haben die einen Knopf, der nichts macht und drehen den. Und dann sagt der A&R so, ja, genau so. Jetzt klingt's cool. Und der Knopf macht nichts. Der Knopf führt ändert 0,0 an dem, wie es war. Aber dass halt viele Leute einfach so mitreden wollen, weil sie denken, sie müssen jetzt auch mal irgendwie so in ihrer A&R-Bubble kreativ sich austoben. Das hast du ganz, ganz oft. Deswegen ist an dieser Szene auch was dran. Und hier sind ja viele Köche, die den Brei verderben.
Ich kenne das ja nur als Klischee, aber es ist halt wirklich so dieser, ich sag mal, Business Circle Jerk, weil die sich auch einfach nutzlose Worte entgegenwerfen. Und da ist ja dann dieser Ausdruck mit wir brauchen ein außergewöhnliches Musterbeispiel.
Ja.
Und der eine Writer reagiert ja dann mit, ist das nicht nur eine Wortkombination, die dumme Leute sagen? Damit meine ich jetzt nicht, dass sie dumm sind. Das bedeutet, ich bin gefeuert, oder? Und dann sind sie nur so, ja.
Der Rest kann weitermachen.
Ja.
Und dann wird sich sozusagen Pucci überlegt und dann sagt Roger Myers, geht dann noch raus und sagt so, nennt ihn sowas wie Pucci, nur gibt ihm noch einen viel futuristischeren Namen und knallt die Türen in sich zu und dann sitzen diese Writer alle da und sagen so, ja, Pucci ist gut, oder? Ja, Pucci ist gut. Du hast vorhin noch was über den Writers Room rausgefunden?
Genau, die sind halt alle Writern von den Simpsons nachempfunden zu der Zeit. Okay. Deshalb sehen die auch teilweise so ein bisschen unsimpsonsartig aus, beziehungsweise ungewöhnlich aus,
ja.
Damit die halt möglichst nah am Writing-Team von den Simpsons selbst sind. Es ist ja auch in der Folge dann immer wieder so, dass die Simpsons Dinge aufnehmen, die sie an Itchy und Scratchy besprechen und da so eine Metaebene draus machen, was ich unfassbar geil finde.
Mhm.
Aber erstmal sind sie ja dann in diesem Kreativprozess, wie soll Pucci eigentlich aussehen? Und das ist auch einfach wieder dieser Circle Jerk, nur eben im wirklich Kreativprozess, wo es dann darum geht, ja, er soll arrogant wirken. und ein bisschen Hip-Hop. Und der muss ein Surfer sein.
10% Reggae.
10% Rasta-Kult, ja, das habe ich. Der Kreative sitzt einfach nur da und mixt
macht
dieses
halt das
Ding zusammen.
So. Und dann sagt er, wir brauchen noch ein bisschen, Fünkchen mehr Arroganz, dann macht halt die Sonnenbrille dunkel.
Ja. Und zack, fertig ist Pucci der Hund.
Und fertig ist Pucci der Hund. Gleichzeitig sagt man so, sie wollen jetzt diese Figur etablieren. Pucci der Hund soll jetzt etabliert werden bei Itchy and Scratchy, ob das was wird und sowas. Mhm. Und dann sagt Lisa und Bart sagen ja noch so, ja, das macht man ja eigentlich nur, wenn die Leute unsicher sind und mit neuen Figuren die Zuschauer bei Laune halten wollen. Mhm. In dem Moment betritt Roy, der einfach aussieht wie die menschliche Version von Pucci, ja, in den Raum und sagt, hey, was geht ab, Mr. S? Und setzt sich dann zu denen an den Tisch und ist die Staffel über, die Folge auch über da?
Ja.
Geht dann am Ende auch? Mit so einem dummen Vorwand ist er jetzt mit so zwei heißen Bienen in irgendeine WG zieht. Und Roy ist einfach die ganze Zeit, ist halt so ein bisschen so der Gag, der Meta-Gag, dass genau, man Pucci auch nochmal da einbringt, aber halt natürlich in ironisch.
Ja.
Und dann stellt man, dann geht's, ist die Frage, nach der Stimme von Pucci.
Genau, wer spricht den? Und bei dieser Troy-Szene kommt er dann so ein bisschen raus, hey, Homer hat ja eine witzige Stimme. Mhm. Was ihn auch erstmal ein bisschen deprimiert, weil er will keine witzige Stimme haben. Aber er kann vielleicht Pucci sprechen. Und dann gibt's diese Audition-Szene. Bisschen tatsächlich, wie wir es ja auch bei den Sangesbrüdern hatten. Leider ohne Groundskeeper Willy. Den hätte ich mir natürlich auch sehr gewünscht.
Mit Willy.
Aber ich finde, da ist auch sehr dieser Kreativprozess drin, weil gefühlt der erste ist der beste und der, ja, bleibt dann da und dann fängt der zweite an und der zweite ist Troy McClure, den wir auch aus Zeichentrickfilmen kennen wie Der Weihnachtsaffe oder Der Weihnachtsaffe geht ins Sommerlager. Und ich liebe halt, also diesen Troy McClure-Gag, den liebe ich halt mit Anlauf. Das, ja, habe ich auch so oft bei, wenn wir Patreon-Formate gehabt haben und ich mich wieder vorstellen musste, habe ich gesagt, ich bin Lukas Voll, Sie kennen mich vielleicht aus Podcasts wie.
Ja.
Und den benutze ich einfach gerne. Troy McClure ist dann natürlich besser als, wie heißt denn?
Otto.
Otto, danke. Ich war bei Oscar irgendwie. Als Otto, Otto raus, Troy McClure rein und der nächste ist dann eigentlich schon Homer direkt.
Genau, es stehen ganz viele noch da, aber der nächste ist halt Homer. Und dann sagt erstmal Roger Meyers, nein, viel zu schlecht, bla bla bla, und regt sich, ja, halt über Homer auf. Und Homer faltet ihn dann zusammen, sagt, das ist die Arroganz von Pucci, Sie haben den Job. Und dann sagt er so wieder irgendwas anderes und dann.
Ja, er kann es nicht wieder, er kann es nicht reproduzieren. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll.
Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Dann sagt er, dann haben Sie den Job doch nicht. Und er so, nein, ich hab den Job nicht. Ah, das ist die Arroganz. Ja, okay, ich hab den Job jetzt doch. Oh, dankeschön. Und so kommt dann Homer irgendwie an seine sehr seltsame
Sprecherrolle
als Pucci der Hund. Ja. Also hier ist wieder auch sozusagen Homer wieder in einer seiner vielen Rollen, wo er eigentlich mal jemand Prominentes war für ein kurzes Zeitfenster, mhm, was dann einfach aber wieder in der nächsten Folge vergessen ist. Ist ja auch bei den Sangesbrüdern so, dass man einfach vergessen hat, das ist ja das, was am Ende auch in der Folge gesagt wird, dass Homer einfach mal in einer riesigen Band tätig war.
Ja.
Alle vier halt so. Das liebe ich ganz doll.
Ich häng gerade voll an dem Fakt, weil wir haben ja eine Liste, wir wissen ja, was wir machen. Und mir ist eben aufgefallen, ich wollte den Satz bringen, ja, Homer ist ja auch mal ein Waschmittel gewesen.
Ja.
Bei Meister Glanz oder wie er heißt. Ja. Die haben wir gar nicht auf der Liste.
Nee, die haben wir nicht auf der
Kommt Liste. Kommt vielleicht in der zukünftigen Staffel dann.
Ist ja eine Folge, die sehr oft zitiert wurde in der Corona-Zeit, weil da ja auch diese Szene, ist es in der?
Nee, das
die
ist...
die Kartons aufmachen und dann alle Grippe kriegen?
Das ist, glaube ich, bei einem Spielzeug. Es gibt eine, ich weiß, einmal wird Bart so krank, wo er so ein McDonald's, also Krusty Burger Spielzeug aufmacht, aber ich glaube, das ist nochmal sogar eine andere Folge.
Ich weiß es nicht.
Oft den Gag gemacht, dass aus asiatischen Sweatshops Krankheiten nach Springfield kommen. Ich glaube, den gibt's nicht nur einmal. Aber ja, das,
ja,
ist mir nur gerade so eingefallen. Homer ist dann praktisch in seinem Voice-Acting-Job und trifft da auf June Bellamy, die Stimme von Itchy und Scratchy. Und ja, machen da praktisch ihre erste Rollen. June Bellamy, wie wir jetzt natürlich schon immer wussten, eine krasse Referenz auf June Fay, eine Synchronsprecherin, die Scooby-Doo gemacht hat, Schlümpfe, also die hat eigentlich alles, was man so mit der Kindheit verbindet, hat die gemacht, bis hin zu, ich glaube, eine der letzten Sachen war Family Guy tatsächlich, Mulan, und sie spricht auch einmal bei den Simpsons mit, aber nicht hier,
mhm,
was ich einfach einen schönen Fakt finde, dass ist ja wirklich mehr eine Respektsbekundung an diese Person, die ganze Rolle, nicht so eine, ist ja keine Karikatur in dem Sinne.
Nö, wird sich nicht über lustig gemacht.
Genau. Und die große Referenz ist halt dann auch der Gag, dass sie sagt, sie hat einen Roadrunner gesprochen und Homer dann sagt, ja, Miep, Miep. Und dann, nein, nur Miep. Sie haben das dann einfach wiederholt. Mehr wollten sie nicht zahlen. Ja.
Das ist auch ein großartiger, ganz großartiger Gag. Und die beiden sind dann relativ schnell sympathisieren.
Genau.
Also sie mag ihn irgendwie, sie schließt ihn direkt in ihr Herz so und dann kommt eigentlich, dann folgen, hier ist die erste Szene und dann gibt es noch eine zweite Szene, die sehr, 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 sehr wichtig sind und sehr, sehr bezeichnend sind für Phantom und die sich jeder, der manchmal im Internet einfach ein nerviger, viel zu sehr aufs Detail achtender, also der die Dinge so, zu ernst nimmt.
So ein pedantischer Fan halt.
Pedantischer Fan, der einfach nicht so richtig weiß, wie man ein cooler Fan ist, sondern einfach nur ein ekliger Fan sein will. Mhm. Der wird hier aufgegriffen, denn die, es geht dann im Comicbuchladen des Comicbuchverkäufers. Da befinden wir uns. Die beiden haben sozusagen so eine Q&A live.
Ja.
Und da sitzt halt, einer von diesen Nerds, die wir auch schon aus der Studentenfolge kennen, sagt, ich habe eine Frage an sie halt, an diesen Dude. Und sagt so, also in Folge bla 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 schlägt auf einem Knochenxylophon Itchy zweimal auf dieselbe Rippe. Hm. Trotzdem kommen mal zwei verschiedene Töne raus und dann lacht er so dumm. Und dann wollen sie damit sagen.
Genau so.
Und dann ist es halt so richtig so dieses arrogante Fan hat einen Fehler entdeckt und muss das jetzt mit aller Haft. Also das so richtiges Zwinker-Smiley oder pädophiles Schleckermäulchen-Smiley. So, also auch so, wenn wir zum Beispiel hatten wir letztens auf dem Kleidungsstück einen Schreibfehler, da war ein Y zu viel. Mhm. In diesem ganz, ganz langen Text.
Ja.
Und dann hat auch einer drunter, also wollt ihr mir jetzt sagen, dass whatever we this and this, dann war so, Mann, Alter, nobody cares. Der Text ist ewig lang, keiner liest den. Das ist Zierde, so, das ist wie ein Fülltext, der da steht. Klar,
was
gehört
sollen wir jetzt
aber,
glauben?
Aber was ist, dann was, wie schlimm ist das? Was sollen wir jetzt glauben? Und dann sagt er einfach nur, er hat halt so dieses Genius at Work T-Shirt an.
Ja.
Und dann schaltet sich Homer ein, der das Ganze einfach nur, und der betrachtet das halt so, wie das Außenstehende oft betrachten müssen, die sich solche Diskussionen auch von uns anhören, die sich dann so denken so, Leute, was geht's hier eigentlich? Der sagt dann so, Gegenfrage, warum trägt jemand, der ein T-Shirt trägt, Genie bei der Arbeit, eigentlich, warum sieht sich jemand, der ein Genie bei der Arbeit trägt, T-Shirt, ständig Zeichentrickfilme für Kinder an? Ich ziehe die Frage hiermit zurück.
Das ist echt so
und das ist ein
harter Moment.
Das ist ein harter Moment. Und das zeigt aber ganz gut, glaube ich, das führt so ein bisschen diese Fankultur vor und ich finde auch, dass da natürlich die Simpsons mit Fankultur abrechnen, die sie wahrscheinlich auch selber betrifft, weil wir sind hier in Staffel 8 und die Simpsons werden sich allerhand zu dem Zeitpunkt allerhand solche Panels geben müssen, die Macher der Simpsons und werden sich genau solchen Fragen, waren solchen Fragen ausgesetzt oder haben solche Fragen auf Comic-Cons und Co. mitbekommen bei irgendwelchen Panels.
Ich meine, wir sind ja da jetzt noch vor über 20 Jahren. Das Thema ist ja nicht sanfter geworden seitdem. Und trotzdem hat man es damals schon irgendwie für wichtig erachtet oder irgendwie Spaß dran gehabt zu sagen, ey, wir rechnen jetzt mit diesem ganzen pedantischen Phantom einfach mal ab.
Mhm.
Und bringen eben diesen guten Moment, wo diese Gegenfrage kommt, schon direkt mit rein.
Und da wird halt wirklich damit, also er fragt auch dann, es gibt auch dann noch eine Frage, wo Homer den auch dann sagt, diese Homer, Sie sind mein Lebensretter.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, was ist denn die zweite Frage?
Ich krieg's auch gar nicht zusammen gerade, weil das ist, glaube ich, die Frage, die stellt der Comicbook-Guy und macht sich da so mega groß mit und dann wird die halt komplett abgeschmettert. Also ich glaube, der geht gar nicht darauf ein.
Genau, der Comicbook-Guy sagt ja dann noch, alle in eine Reihe aufstellen und dann holt er sich noch ein Autogramm und holt sich dann noch so Max H.-mäßig nochmal so 4 Autogramme. So.
Ja.
Und diese 3 Autogramme sind für meine Freunde mit dem gleichen Namen. Das ist auch eine schöne Szene. Und dann wird halt sozusagen Public Viewing-mäßig lädt dann Homer alle seine Freunde ein, die Flanders, Moe.
Roy.
Roy ist natürlich auch da, sein eigener Vater, Abe Simpson ist da, Jasper ist da, der sagt so, hey, kleines Mädchen, willst du dich nicht woanders hinsetzen? Ja. Er sagt so, sind sie blind? Ja.
Das liebe ich halt, Jasper, Moleman, diese ganzen Rollen, die immer so für einen Gag gut sind, aber dieses Jahr ist dann auch schon wieder so traurig, dass es immer auch so ein Milligramm Mitleid
das halt
drin
dieses,
ist.
Das ist halt dieser dunkle Humor bei den Simpsons, so dieser leicht angedunkelte Humor,
genau,
der da halt so krass geil durchscheint. Das ist eine großartige Szene.
Ja.
Und dann gucken die halt diese Folge und alle sind halt super hyped auf Pucci.
Ja.
Und wenn sich, weil sich alle halt sind so, okay, krass, was wird passieren? Krusty kündigt das auch extrem extrem groß an, sagt so, es gab die Mondlandung, dann gab es noch eine Mondlandung, dann passierte lange Zeit nichts und jetzt heute passiert wieder was, denn heute gibt es eine neue Figur bei Itchy and Scratchy, nämlich Poochie, und alle sind super gespannt, das Intro geht los und Poochie ist auch schon im Intro vertreten.
Genau, aber wirklich auch so richtig, du hast das Intro und die drücken den halt rein.
Ja,
genau. Es ist so das dritte Rad am Wagen.
Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob es Serien gab oder Franchises gab, wo mir sowas auch passiert ist. Also wo ich auch gedacht habe, so warum macht man das? Es gab, also als Ghostbusters-Fan kann ich dir sagen, es gab ja die Ghostbusters-Staffeln, die klassischen Ghostbusters-Staffeln, die Real Ghostbusters, die meiner Meinung nach für mich damals Fernsehen revolutioniert haben, so, oder das Phantom, das erste Phantom waren, was ich hatte. Und irgendwann gab es Slimer in The Real Ghostbusters. Und Slimer war ja ein sehr markanter, aber Sidekick-Teil des hauptsächlichen, der hauptsächlichen Ghostbusters. Und irgendwann hat man sich gedacht, und damit ging dann auch die Zeichentrickserie zu Fall, wir müssen Slimer hervorheben, die Sendung viel mehr comicartig machen, das bisschen Gruselige, was die Serie ausgestrahlt hat, das nehmen wir komplett raus.
Mehr Comic Relief.
Mehr Comic Relief, eigentlich nur noch Comic Relief. Episoden, die Jungs sind eigentlich nur noch eine Nebenerscheinung, es geht eigentlich nur noch um Slimer und Slimer, wie er irgendwelche dummen Sachen macht. Und das hat die Real Ghostbusters zum Beispiel gekillt.
Ja.
Das ist natürlich jetzt nicht eine ganz neue Figur, aber es ist eine Figur, die in der richtigen Position war, in die falsche Position gehievt und die richtigen Figuren in die falsche Position gedrückt. Die haben da die Rollen getauscht und das hat die Serie zum Beispiel gekillt. Das ist zum Beispiel für mich ein prominentes Beispiel, wo das gegriffen hat. Gibt es für dich irgendwas so in die Richtung?
Ich bin gerade am Überlegen, weil das Ding ist, ich finde, das ist so ein klassisches Trope aus Sitcoms, dass eine Nebenfigur kommt, die Leute, die praktisch entscheiden, denken, die Nebenfigur wird mega das Ding und dann funktioniert es halt nicht. Aber ich kann den Finger nicht so richtig drauflegen, was mir da jetzt praktisch zu einfallen wird. Natürlich gibt es da mal irgendwie Staffeln, wo dann plötzlich die Hauptfigur tot ist und dann wird die ersetzt durch jemand anderen oder es kommt nochmal was dazu. Aber.
Ja, zum Beispiel fällt mir halt ein, aber das ist halt auch eher ein bisschen anders gelaufen, ist halt natürlich Two and a Half Men.
Musste ich auch dran denken, ist nicht ganz dasselbe, aber es geht auch schon ein bisschen in die Richtung.
Weil man natürlich einfach, ich meine, Charlie Harper beziehungsweise Charlie Sheen musste raus, weil er einfach das nicht mehr, war nicht mehr moralisch vertretbar. Er hat es auch zu dem Zeitpunkt rein mit seinem Drogenkonsum und sowas nicht mehr auf die Reihe bekommen. Und dann wurde er sehr, sehr, also wirklich, es selten wurde was Unfeiner aus einer Serie gestrichen. Das war ja fast schon so wie Pucci am Ende, wenn er rausgezogen wird.
Ja.
So ist er ja auch in dieser Sendung verendet.
Mir ist jetzt tatsächlich doch was eingefallen.
Ach ja.
Kevin Can Wait. Die Kevin James Sitcom, die jetzt lange nach King of Queens gab.
Ja.
Ich weiß nicht, wie sie das gelöst haben, weil ich mag Kevin James, aber so wichtig war es mir dann doch nicht.
Ja.
Und da gibt's ja in Staffel 1, ist er ja verheiratet, hat praktisch seine ganz normale Rolle.
Ja.
Und dann taucht ja Leah Remini in der Serie wieder auf. Ich glaube, in einer Folge in der ersten Staffel relativ gegen Ende. Und dann ist einfach Staffel 2 die erste Ehefrau komplett weg und die beiden sind zusammen.
Stimmt, das habe ich gehört.
Also dieser Schachzug zu sagen, okay, bei King of Queens haben die super funktioniert und die haben halt wirklich eine coole Dynamik gehabt. Ja. Das machen wir jetzt einfach genau so. Und ich glaube, die Erklärung ist ähnlich gut wie bei dieser Charlie Harper-Sache gewesen. Aber ja, ist halt einfach so ein Move, dass man sagt, okay, wir bringen jetzt was Spritziges Neues rein. Und das.
Ich glaube, gerade die 90er, gerade Serien in den 90ern, die anders funktioniert haben, weil heute haben wir sehr, sehr durchgeplante Serien, ne? Netflix und Co., Game of Thrones, Lost, so das alles, was so die letzten 10, 15 Jahre passiert ist und was Serien jetzt zu diesem Netflix-Level gehievt hat und Amazon-Level, wo wir gerade sind, mit diesen ganzen großen HBO-Produktionen und sonst was. Der Prozess dahin war lang. Und vor 25 Jahren, als solche Folgen wie diese jetzt geschrieben wurde, war Fernsehen, hat ganz anders funktioniert. Serien haben ganz anders funktioniert. Wir waren in so einer, es gab nicht diesen großen roten Faden, sondern es wurden eigentlich immer so neue Sachen rein. Also ne, die Folgen waren nicht so richtig miteinander verknüpft. Die Simpsons spielen damit ja eh ganz krass, aber auch jedes Sitcom hat ja so funktioniert. Und es gab noch nicht diesen roten großen Faden, wie er heute in Serien eigentlich gang und gäbe ist.
Ja.
Und ich glaube, da wurde halt auch gerade so, gerade auch im Cartoon-Bereich und sowas, da hat man dann einfach irgendwie sehr, sehr, sehr viel. Wo es mir auch aufgefallen ist, wo auch eine Figur immer mehr weiter in den Vordergrund gerückt ist, war zum Beispiel bei den Schlümpfen, wo Gargamel und Azrael waren halt eigentlich immer so die Bösen. Und irgendwann gab es noch diesen rothaarigen, rotzigen Jungen, der mit so einer blauen Kappe doch dazu kam. Ja. Und das war auch so eine Figur, der war zwar, also Gargamel und Azrael waren natürlich immer noch die Hauptbösewichte, aber auf einmal gab es halt diesen Sidekick-Typen noch von Gargamel, um den halt irgendwie spannender zu machen. Und ich finde, den hätte es auch zum Beispiel gar nicht gebraucht, weil ich den immer als eher nervig empfunden habe. Und ich glaube, gerade so im Comic-Bereich war das, im Cartoon-Bereich, meine ich, war das ganz, 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 ganz stark so.
Ja. Stimmt einfach. Ja. Das ist richtig.
Also deswegen, daher kommt halt diese ganze Idee, überhaupt eine neue Figur reinzuschreiben. Und wir haben es ja vorhin schon gehört, als sie dann in diesem Writers Room saß, beziehungsweise in dem Zeichenraum, als er dann, wie sie sagen, so, ja, und 10% davon und noch ein bisschen Hip-Hop und bla bla bla. Und jetzt lernen wir Pucci kennen. Und Pucci ist wahnsinnig präsent und ist wahnsinnig auf MTV geschrieben, so mit er kommt rein und wie heißt du nochmal, ich hab's nicht verstanden, dann rappt er einfach. Er rappt erstmal so sein
auch ewig lang gefühlt.
Ewig lang. Und nimmt damit aber Itchy und Scratchy eigentlich all das, was Itchy und Scratchy aus, weil diese Itchy und Scratchy-Folgen gehen ja gefühlt bei den Simpsons immer eine Minute.
Ja.
Das sind ja immer nur Kurzfilme.
Und es startet ja auch eigentlich mit der Prämisse, dass sie gerade zu einer Feuerwerkskörperfabrik fahren. Ja,
also das ist eigentlich, alles ist vorprogrammiert, dass es wieder dumm wird.
Ja.
Itchy und Scratchy-mäßig gewaltvoll und dumm. Und es passiert aber gar nichts.
Nee, Pucci rappt.
Pucci rappt. Und Pucci ergänzt die Sendung nicht, sondern er bremst sie komplett aus. Er nimmt ja alles, was Itchy und Scratchy auszeichnet, nämlich pure Gewalt. Er ist einfach nur laut, er ist präsent, er ist arrogant. Mhm. Aber er gibt der Sendung überhaupt keinen Mehrwert, sondern er ist einfach nur absolut nervig geschrieben.
Ja. Also so schlimm, dass Milhouse ja sogar weint,
weil sie nie die Feuerwerk... Warum fahren sie denn nicht zur Feuerwerkskörperfabrik?
Genau das. Und was ich halt geil finde, die haben es ja wirklich geschafft, dass Pucci eine Figur ist, wo du dir sagst, da hat jemand drauf geguckt, ohne ein Verständnis für auch nur eine dieser Kulturen zu haben, hat gesagt, den machen wir jetzt in cool.
Ja,
genauso fühlt er sich an.
Genauso fühlt er sich an. Es ist eine sehr, 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 sehr präzise Wiedergabe. Und dieses Beispiel ist auch zeitlos, weil heute auch noch, guck mal, wie viel Werbekampagnen schieflaufen. Guck mal, als der ich ganze E-Bims-Gag vor 4, 5 Jahren groß war, dass bis heute noch manchmal Agenturen so weit daneben greifen für große Firmen und sowas nochmal aufgreifen, wo man denkt so, ey, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ihr seid doch jetzt, ihr müsst es doch besser wissen.
Das gibt's jetzt ja auch zum Glück schon nicht mehr so viel, aber es gab ja auch mal eine Zeit, wo gefühlt fucking Lidl einfach einen Rap-Werbespot gemacht hat, weil Deutschrap groß war.
Aber trotzdem ist es ja, also das ist ja gerade immer noch so ein Thema.
Yeah.
Sowas, ne? Also Lidl hat jetzt gerade diese ganze Sache mit seinen Klamotten da gemacht und sowas.
Mhm.
Und ich finde das auch alles ganz schön Boomer-mäßig. Also Pucci ist ja eigentlich nur die Vorstufe von, oder da gab es das Wort halt nicht, aber Pucci ist eine Boomer-Figur.
Auf jeden Fall.
Pucci ist einfach nur das, was später oder was heute so, was wir heute als Boomer-Humor bezeichnen. Wenn Leute, die nicht in der Materie drin sind, anfangen, yo, Leute, wollt ihr auch mal, kann ich mal vielleicht ein Lungentorpedo mit euch puffen und so und so Jugendsprache benutzen, die es gar nicht existiert. Ich werde das nie vergessen, mein persönlicher Pucci, der Hund, in meinem Leben war auf der Crocstar zum J-Tour, hat damals der WDR Rockpalast war das WDR? Aber Rockpalast war auf jeden Fall immer die so Live-Konzerte gefilmt haben und sowas. Und die haben das Konzert von Crow gefilmt, im damals noch existierenden Underground in Köln.
Mhm.
Und dann kam so eine Frau rein und sagte, und hat wirklich, die war vom WDR und die wollte halt, die war komplett auf Carlo fixiert und hat wirklich Alan und mich wie Dreck behandelt.
Sympathisch.
Und alle da waren aber auch so von diesem WDR-Team, waren halt nur so, Crow interessiert uns, der Rest interessiert uns wirklich gar nicht. Die sind beide eine Vorband. Und die fand ich von der ersten Sekunde an scheiße, wie die den Raum betreten hat, aber dann habe ich wirklich gesehen, was also neben ihrem Sprech und wie sie sich verhalten hat und so, yo, das ist echt cool, wie du groovst und so. Sie hat so selber gesagt, so coole Flows, hat sie zu Carlo auch gesagt. Und Carlo war echt so, Mann, halt die Schnauze. Man hat es ihm richtig angesehen, er hatte gar keinen Bock, dieses Gespräch zu führen, so, weil er einfach, ne, er war ja auch, hat so Leute halt abgelehnt. Und dann gucke ich sie an und denke mir so, das sind aber sehr intensive Tattoos. Und dann sehe ich, ach nee, es sind Tattoo-Ärmel.
Nein!
Es sind Tattoo-Ärmel. Sie hatte Tattoo-Ärmel. Das Tattoo-Ärmel sind ja, für die, die das nicht kennen, erstmal keine Schande, dass ihr es nicht kennt. Eher gut, spricht für euch, nicht gegen euch. Es sind wie Strumpfhosen für die Arme und auf denen sind Tattoos gedrückt und die könnt ihr euch dann über die Arme ziehen. Und dann habt ihr sozusagen Tattoos, die ihr aber auch wieder abnehmen könnt.
Ja.
Und das ist einfach nur, als ich das gesehen habe und da hat sich halt, also die hatte halt jegliche Kredibilität in diesem Raum hatte sie halt verspielt. Wir haben uns alle einfach bepisst vor Lachen. Tattoo-Ärmel. Das war mein persönlicher Pucci, der Hund. Diese Frau war der Vorzeige-Boomer.
Ja.
Und auch typisch aus dieser Medienwelt und halt nicht mehr richtig am Zahn der Zeit. So Leute habe ich auch getroffen, teilweise als ich beim Radio war, mal als ich da für Funk was gemacht habe, ein Jahr lang bei der Umschlag und so. Also da, so Leute begegnen mir immer wieder. Und ich habe so Schiss, selber so zu werden, weil ich es einfach so krass furchtbar finde, wenn du so Leute hast, die so sagen so, yo, TikTok, oder? So TikTok-Oppas und sowas halt auch. So wie diese ganzen, auch so hier dieses Pärchen da, die ich letztens...
Oh Gott, ja,
so
müssen wir nicht.
Aber so Leute, weißt du, das sind so alles dieses, das ist für mich alles so dieses Boomer-Verhalten, das ist alles so dieses, wir versuchen cool zu sein und das sind wir nicht. Und das ist das, was auch Pucci so krass verkörpert. Pucci ist das Vorzeigebeispiel für all das.
Ey, aber ich fühle diese Angst, so zu werden, total. Also das ist wirklich sowas, das begleitet mich auch in meinem Alltag.
Ja.
Wenn ich so sage, ich finde den Vibe geil, denke ich schon so, oh, war das schon Borderline-Boomer?
Ja, Borderline-Boomer.
Also das ist echt ein Thema, wobei ich mir dann immer noch denke, hey, ich kann es nicht ändern. Wenn es passieren wird, wird es passieren. Also wenn ich die Tattoo-Ärmel anhab, stopp mich bitte.
Ja, dann schlage ich dich zusammen.
Sehr gut. Das erwarte ich auch von einem guten Freund in dem Moment dann.
Mich zusammenschlägt. Naja, auf jeden Fall ist alles eine Katastrophe
mit ja. Pucci. Außer Ned. Ned findet es super. Ist die beste Episode von Indy und Pimpy, die er je gesehen hat.
Von Impy und Pimpy, die ich je gesehen habe. Das erinnert mich auch so an so Freunde, die so meine Podcasts nicht hören, aber die hören mal so erzählen. Ja, also die neue Folge Radio Nuklear, die war wirklich ganz okay. Manchmal auch sagen, ja, gut. Das ist auch okay. Die Folge mit den gelben Menschen. Ja. Sind alle super unzufrieden und finden es halt richtig, 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 richtig kacke.
Genau. Also Lisa fasst das in so einem wunderbaren Gespräch, was sie danach direkt eigentlich führen, zusammen. Pucci ist halt nichts anderes als das seelenlose Nebenprodukt von Forschungseinfällen. Und ich finde, das ist so ein Satz, den kannst du mauern, den kannst du zitieren.
Das fasst auch alles, was wir gerade gesagt haben, halt zusammen. Es ist halt einfach, wenn du keine Ahnung hast, dann mach das nicht, dann kreiere das nicht. Und das ist halt das, was sie auch in dem Moment sagt.
Genau.
Also diese ganze Folge ist halt eine wahnsinnige Metapher auf wahrscheinlich Leute, die... Also ich habe das Gefühl, dieser ganze Writers Room hat sich hier einfach auch den Frust von der Seele geschrieben aus Entertainment-Branche, Phantom und sowas. Und das geht dann noch weiter. Und das endet dann für mich in der Szene, die wirklich für mich zeitloser nicht sein könnte. Und die für mich auch das, wo ich mich mit den ganzen Tag befasse. Und dieses Schlaumeiertum und dieses Fehler mit aller Macht Fehler korrigieren und einfach nur auch undankbar sein. Weil ich finde, Fans sind ja oft undankbar. Die konsumieren halt 1000 Stunden von was. Und dann macht eine Firma einen großen Fehler und dann wird alles über den Haufen geworfen. Dann ist alles einfach von heute auf morgen große, große Scheiße. Und alles ist Müll. Ja. Und der Comicbuchverkäufer ist quasi die Stimme des Internets im wahrsten Sinne des Wortes. Denn er sagt, die neueste Folge Itchy and Scratchy war das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Ich war nach einer Minute sofort im Internet, um meinen frustfreien Lauf zu lassen. Und das ist ja wirklich einfach, die Szene ist, also das ist, kann man ja gar nicht besser formulieren.
Ja.
Weil das ist das Internet vor 25 Jahren und das ist das Internet auch heute immer noch, genau so, mal 100.
Ich wollte sagen, das Problem ist, es sind einfach mehr Leute geworden.
Und ich habe da zum Beispiel sehr, sehr krass an Game of Thrones denken müssen.
Oh ja.
Weil Game of Thrones hat ja auch mich zum Beispiel, wir reden da gleich nochmal im Detail drüber, aber zum Beispiel Game of Thrones war ja auch alles so, auf einmal war die ganze Serie für alle einfach das Schlimmste auf der Welt.
Ja.
So, nach der sechsten Staffel war es für viele schon sehr, sehr, sehr schwierig und unverantwortlich, aber nach der siebten war es ja nur noch so Hass, 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 Hass.
Mhm.
Und man hat irgendwie ein bisschen vergessen, dass die Serie ihm auch viel Gutes geschenkt hat. Und,
Ja, das ist ja auch so ein bisschen das Argument, was Bart dann gegen
ihn führt. Ja, genau.
Sagt er, hier, du hast tausende Stunden kostenlose Unterhaltung gelassen. Warum, wie kommst du überhaupt zu dieser Attitüde?
Ja.
Und da kommt ja dann dieser, als treuer Zuschauer kann ich doch was verlangen?
Genau, als treuer Zuschauer kann ich doch was verlangen. Ja. Und dann sagt er, du hast tausend Stunden, wenn, dann können die höchstens von dir was verlangen.
Hm?
Und dann hat der Comicbuchverkäufer kein Argument und sagt, es war die schlechteste Folge Itchy and Scratchy, die ich je gesehen habe. Punkt. Und damit endet die Diskussion, weil er halt auch an der Wand steht mit dem Rücken und ihm die Argumente da sozusagen fehlen. Er muss vielleicht darauf auch kein Argument erwidern, weil er natürlich auch, ne, wenn er sagt, das ist die schlechteste Episode, die es viel gab, dann ist das ja auch so. Das ist ja auch kein, also wenn du das dann in deiner objektiven Wahrnehmung, muss man ja auch sagen, wenn du findest, dass das die schlimmste Episode ist oder nicht die beste Episode ist, dann ist das so.
Mhm.
Diese Enttäuschung habe ich auch schon erlebt als Fan. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe nicht auch schon solche Momente gehabt. Aber genauso, mir geht's halt auch um dieses, vergiss nicht, dass du das schon tausende von Stunden konsumiert hast. So.
Das Ding ist halt immer noch ein Unterschied, ob ich da im Internet meiner Wut freien Lauf lasse und irgendwie Facebook-Kommentare schreibe. Weil ich finde, das ist exakt so ein Facebook-Ding. Ja, war trotzdem schlecht, Punkt, Thema durch.
Ja, ja.
Ich meine, weißt du, wenn dir was nicht gefällt, entweder behältst du es für dich oder machst einen Podcast drüber. Das ist dann direkt schon mal was anderes, weil dann musst du nicht mit jemandem reden, du redest ja nur in dein Mikrofon rein.
Ja, vor allem, ich kann halt, also ich versuche, also ich glaube, ich habe das auch gelernt. Ne? Ich habe das gerade in der Zeit, wo wir jetzt, ich mache jetzt seit 6 Jahren mache ich Podcasts.
Mhm.
Und ich musste auch sehr, 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 sehr viel lernen. Der Weg von Nukular, von den Anfängen zu Nukular zu dem Punkt, wo wir jetzt stehen, mit Autokino, mit diesem Format hier und so weiter und so fort, der war lang und steinig und der war ein ganz großes Lernen.
Ja.
Und auch ein Lernen, wie bin ich ein besserer Fan? Weil das muss sich der Fan auch fragen. Wie ist diese Sendung, muss ich nicht nur fragen oder das Produkt, wie bin ich ein besseres Produkt, sondern wie bin ich auch ein besserer Endkonsument, müssen wir uns auch fragen.
Mhm.
Wir müssen das auch lernen. Und ich musste das auch lernen. Ich habe auch teilweise, und man hat die Momente auch nochmal. Ich habe auch manchmal Frustmomente. Ich habe es jetzt gerade bei der Xbox. Ich will gar nicht über die Xbox reden, über die Xbox Series X, weil ich über dieses Produkt eine so emotional negative Meinung habe, dass sie gar nicht objektiv sein kann. So. Und deswegen halte ich schon fast meinen Mund. Ich erzähle das dann mal dir, aber ich rede da gar nicht im Podcast drüber. Ich gehe auf keine einzige. Ich habe gestern Abend so einen Beitrag geschrieben in der Autokino-Gruppe, habe ihn gelöscht, noch bevor ich ihn veröffentlicht habe. Ich habe gesagt, du gehst jetzt einfach offline und du schickst das nicht ab. Warum? Weil du bist gar nicht in der Lage, gerade zu diskutieren. Du bist viel zu emotional.
Ja.
Gelöscht. Ist ein Learning. So, damit vermeide ich solche Sachen. Ich twitter nichts mehr darüber, ich twitter keinen Frust mehr raus und sonst irgendwas. Habe ich alles gemacht, habe ich alles gelernt. Ich habe gelernt oder versucht zu lernen, ein besserer Fan zu sein. Und auch das alles zu sehen. Und ich versuche auch, wenn ich zum Beispiel Episode 9, Last of Us 2 habe ich eine sehr positive Meinung gehabt, aber da waren die Stimmen ja auch teilweise sehr negativ, unbegründet, aber so war es halt. Episode 9 haben wir alle so eine, sage ich mal, durchwachsene Meinung gehabt, die so sehr viel Negatives beinhaltet hat. Ich versuche da schon auch alle Seiten so ein bisschen mit reinzubringen und nicht alles abzuwatschen. Und selbst wenn Star Wars halt, also was ich zum Beispiel auch hasse, ist, ich zum Beispiel bei Mulan war das jetzt so, dann haben Leute, ich fand Mulan grottenschlecht. Und dann haben Leute gesagt zu mir so, ich guck mir den gar nicht an, weil der macht mir ja den alten dann kaputt. Und das ist was ich nicht kapiere. Ja. Ich bin Ghostbusters-Fan und ich musste Ghostbusters 2016 aushalten. Kein guter Film. Der hat mir aber nichts an Ghostbusters 1, 2 oder den Real Ghostbusters kaputt gemacht. Der ist halt einfach nicht geil. Punkt. Die Ghostbusters-Marke hat deswegen 0,0 verloren. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass das Neue nicht so gut ist, dass es das Alte stärkt. Weil es ist ein Unterschied. Machst du eine Filmreihe, wenn das eine Fortsetzung gewesen wäre?
Ja.
Und sie macht ganz viel, was in den ersten, zum Beispiel, ich finde, Saw ist so ein Film. Saw wurde, der erste Film war genial, meiner Meinung nach, oder war sehr, sehr gut. Der zweite, der dritte, der vierte, die Kurve ging immer weiter nach unten.
Ja.
Saw war einfach irgendwann nur noch splatterfest. Und das hat auch ein bisschen nachhaltig den ersten beeinflusst, weil der erste ganz schön gemindert wird und nicht mehr so schön alleine für sich stehen kann und weil ja auch die Story zusammenhängt ist.
Ja.
Ghostbusters ist 2016er, ja, das heißt zwar Ghostbusters und das hat zwar die gleiche Grundidee, ist aber völlig losgelöst von den Ghostbusters von 84. Es hat nichts damit zu tun, außer dass es Ghostbusters heißt und dass das Logo das gleiche ist und dass die Grundidee in seinen Zügen die ähnlich ist, aber die stehen gar nicht in Verbindung miteinander.
So. Ja.
Und deswegen, wenn der 2016er Ghostbusters scheiße ist, dann ist der einfach unter mir, der hat mir nicht gefallen. Ich hab's fünfmal versucht, ich hab den fünfmal gesehen. Das hat mir nicht gefallen. Ende. Ghostbusters, Fokus wieder auf Ghostbusters 84. Kein Stück verloren.
Ja.
Der neue Mulan ist Bullshit. Er ist schlecht gemacht, ohne Ende. Ich habe aber einen Tag vorher das Original gesehen. Bleibt einer der besten Disney-Filme aller Zeiten. Tut der neue keinen Abbruch. Keiner der Live-Action-Filme beeinflusst das Originalwerk. Und das ist das, was viele Leute auch begreifen müssen. Auch, also ein Episode 9 macht nicht das ganze Star-Wars-Franchise schlechter. Er lässt höchstens maximal die neue Trilogie unvollendet gut dastehen.
Bin ich eigentlich komplett bei dir. Ich finde, du hattest ja diesen Punkt, wir müssen auch lernen, gute Fans zu sein.
Ja.
Und ich finde gerade, am Anfang hatte das noch so ein bisschen so dieses, dass das eine wechselseitige Beziehung ist, ich sag mal, zu dem kulturellen Produkt, zu jetzt den Simpsons, zu Star Wars, whatever. Aber ich finde, du hast gerade rausgearbeitet, worum es eigentlich geht. Wenn du ein guter Fan bist und dir schaffst, praktisch diese Reihen für sich zu betrachten, die Produkte für sich zu betrachten, dann geht's dir wesentlich besser mit dem Ganzen, als wenn du sagst, okay, der 2016er Ghostbusters hat mir jetzt die Reihe kaputt gemacht. Und das ist ja das, was du lernen musst. Das ist halt, das ist ein Teil von was Großem. Und das Große wird dadurch nicht zwangsläufig schlechter, dass ein Teil scheiße ist.
Ja, vor allem, wenn es inhaltlich gar nicht zusammenliegt.
Genau. Und ich glaube, der große Unterschied auch jetzt gerade, ich sag mal so, wie der Comicbook-Guy da steht und wie das jetzt ist, was wir beschreiben. Ich meine, wir haben Film Episode 9, ich habe mir den noch kein zweites Mal angucken können, tatsächlich, weil der mich immer vorher verliert. Aber das ist mein Paradebeispiel für, ich sag mal, meine extremste Ablehnung, die ich momentan gegen was an Popkultur habe. Mhm. Und dann spreche ich da jetzt mal in einem Nebensatz drum und dann ist das okay. Aber der hat mir mein Star Wars nicht kaputt gemacht. Auch Episode 9 per se ist ja nicht der schlechteste Film, der je gemacht wurde. Der ist halt da, Punkt. Und dann kann ich das akzeptieren. Ich glaube, Fans müssen auch mal aushalten, dass es auch mal nicht ganz so gute Produkte gibt. Nicht ganz so gute Filme gibt. Weißt du?
Wir haben uns ja auch die, man muss ja auch erkennen, zum Beispiel bei Ghostbusters ist es jetzt zum Beispiel gerade so, ich glaube, dass Ghostbusters Afterlife, der jetzt ja in den Startlöchern ist, der jetzt eigentlich letzten Monat gekommen.
Den haben sie jetzt aber auf nächstes Jahr komplett, ne?
Ja, der kommt im März, glaube ich. März oder Februar. März. Nach meinem Geburtstag kommt er. Wenn alles glatt läuft.
Habe ich da Bock drauf.
Ghostbusters Afterlife. Meiner Meinung nach, allein das, was im Trailer auch schon zu finden war und so, und dass ich sehr, sehr, sehr viel in Reitman setze. Jason Reitman, ja. Sohn von Ian oder Evan Reitman. Ich glaube, dass das auch immer was Gutes hat. Auch, dass wenn die neue Trilogie von Star Wars vielleicht nicht so gut war, stellenweise, und ihre Makel hatte. Zum Beispiel, ich finde, dass Episode 7 ein extrem guter Star Wars-Film war nach der neuen Trilogie, weil die hat wieder andere Sachen falsch gemacht hat. Deswegen sind Sachen, die in Episode 7 geil gelaufen sind nur passiert, weil Episode 1 bis 3 vielleicht diese Sachen nicht gemacht haben. So, dass die neue Trilogie dann in sich ein paar Sachen verkackt hat, weil man, ne, das ist wieder was anderes. Aber jetzt haben ja wieder die Fehler in Episode 7 bis 9 haben wieder dazu geführt, dass Mandalorian so ist, wie Mandalorian ist. Oder dass auch sowas wie Rogue One oder Solo so sind, wie sie sind. Und das hat ja dann wieder was Gutes. Und auch diese Fehler bringen ja auch Learnings mit sich.
Ja.
Fehler stürzen kein Franchise. Siehe Resident Evil. Resident Evil 6 war das schlechteste Resident Evil, was je gemacht wurde.
Ja.
Resident Evil 5 war schon nicht gut. Resident Evil 6 war Mumpitz. So, hör mal Podcast von 2014, hör Radio Nukular, hör, was Wolf sagt damals in dem Podcast. Er sagt, Resident Evil wird nie wieder Fuß fassen. Sprung 6 Jahre später, Resident Evil steht so stark da, wie es fast noch nie da stand. Resident Evil hat 2 krasse Remakes bekommen, plus einen unfassbaren 7. Teil, und keiner hat Zweifel, dass der 8. Teil scheiße wird, sondern alle sind so, oh mein Gott, gib uns 8.
Mhm.
So. Ja, also Franchises können auch aus. Es ist ganz wichtig, dass Franchises auch Fehler machen. Jeder Fan von einem großen Franchise wird dir mindestens einen Fehler sagen können. Frag Final Fantasy Fans, die mit gewissen Teilen nicht zufrieden war. Frag Ghostbusters Fans. Frag Turtles Fans.
So. Ey, frag Simpsons Fans.
Simpsons, bleiben wir beim Thema. Frag Simpsons Fans.
Ja.
So. Die Simpsons sind natürlich auch. Die Simpsons sind ihre eigenen Formel, die sie hier ansprechen, viel später die sind erlegen.
Ja.
So, ne? Weil die auch dann später einfach abgebaut haben und weil sie auch das Interesse. Das hier ist ja eine Metapher, die 10 Jahre später auf die Simpsons zutrifft. So. Sehr, sehr, sehr interessant.
Und ich hatte gerade so ein bisschen den Gedanken, es geht eigentlich auch darum, dass du als Fan auch einfach mal verzeihen musst. Dieses Grudges und so diese Wut dir behalten, es bringt ja nichts. Ist ein bisschen wie im gesamten Leben. Die Wut auf irgendwas Altes, was du nicht ändern kannst, bringt dich nicht wirklich weiter. Das bringt vielleicht den Kreativprozess weiter auf der anderen Seite, wenn du merkst, okay, das hat überhaupt nicht funktioniert. Aber was würde es mir als Fan bringen, wenn ich jeden Tag mit einem flammenden Hass auf Episode 3 durchs Leben gehen würde?
Voll.
Und ich finde das cool, weil das große Problem, beziehungsweise ein bisschen der Faktor ist ja immer die Angst, ja, damit schaltet man ja dann jeden Diskurs aus. Das ist ja super so ein Argument, was du dann kriegst. Ja, dann darf ich jetzt ja gar nichts Negatives mehr sagen. Denke ich mir schon. Du musst das ja auch nicht mögen, zwangsläufig. Aber die Frage ist halt, was bringt es dir, wenn du an diesem Hass auf irgendwas, was popkulturell ist, so festhältst?
Es ist halt nicht notwendig, diesen Hass die ganze Zeit in sich zu tragen.
Nee.
Und das musste ich auch lernen in vielen Hinsichten. Und Resident Evil und Ghostbusters und Co. haben mich halt auch gelehrt, dass man halt auch, so hier Tony Hawk Pro Skater, auch ein Beispiel, Tony Hawk's Pro Skater 5 war der absolute Tiefpunkt der Serie.
Ja.
Und jetzt gerade haben wir mit Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 im Remake eines der besten Tony Hawk Spiele vorliegen, seit 20 Jahren gefühlt so. Und das ist halt irgendwie, das ist halt auch einfach so, wir sind diese Franchises und Produkte müssen auch lernen, eine Lernkurve zu haben. Das macht aber noch einen zweiten Punkt auf. Und zwar, es gibt auch Leute, die entwickeln, gerade, ich kann ja aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich Alben gemacht habe, ne? Ich habe als Rockstar zumindest 3 große Alben gemacht, Nerd Revolution, Pubertät und Koppelpot, und alle Platten stehen komplett unterschiedlich auf eigenen Beinen. Mhm. So, Nerd Revolution war halt so sehr plakativ, Pubertät war so ein bisschen getränkt in dieser Zeit, in der es kam, dass halt viele Sachen, Leute was mit Bands gemacht haben, hat aber immer noch den nerdy Ansatz drin, war aber sehr bandlastig, die dritte Platte war sehr losgelöst, nerdiger Ansatz plus 80er Soundbild, auf alles geschissen, Synthesizer, Pop, Rap, keine Ahnung. Und mit jeder dieser Platten hast du natürlich auch Leute gewonnen und verloren. Mhm. So, du hast Fans gehabt und es gibt Leute, die schreiben mir bis heute noch unter Koppelpot, ja, war schon cool, aber Nerd Revolution war das beste XD. So, mach mal lieber wieder wie.
Ja, das ist, also gerade in der Musik ist ja, mach mal wieder wie.
Mach mal wieder wie. So, und das ist ganz, 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 ganz furchtbar. Und da muss auch der Fan lernen, ein besserer Fan zu sein. Es ist nicht schlimm, es nicht zu mögen, aber es ist schlimm zu sagen, mach mal lieber so. Weil jemand, es ist so arrogant und anmaßend, jemanden, also zu erwarten oder zu denken, ich sitze an so einem Album, ich habe an Koppelpot 1 Jahr lang gearbeitet. Scheiß Jahr habe ich an diesem Album gearbeitet. Über 1 Jahr. Und mir zu sagen, mach mal so, würde ja voraussetzen, ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht oder zu wenig Gedanken. Ich habe aber 1 Jahr nur an das gedacht. Und das ist halt so, sag nicht solche Sätze zu Leuten,
ja,
weil, und das, jetzt reden wir von einem kleinen Künstler, ne, und der noch fannah ist und bla, und weil es halt auch nicht so viele Fans gibt, aber dass du denkst, dass du dir anmaßt als Fan, Leuten zu sagen, wie sie es vielleicht richtig zu machen können. Das nervt mich unfassbar. Das nervt mich als Macher schon immer, also schon immer, aber es nervt mich, es hat gar nicht so viel mit meinem Ego zu tun, wie ich immer dachte, sondern es hat auch, ich merke auch, wie es mich jedes Mal nervt, wenn es irgendwo anders gemacht wird, wenn es mich null betrifft, so, wenn es andere Musiker betrifft, wenn es andere Serien trifft, Spiele trifft, wenn ich so diese Comment, auch so diese, auch es fängt schon bei Netflix an, so, das ist wie diese bekloppten Naruto-Fans, die immer unter jedem scheiß Post schreiben, so, wann kommt denn eigentlich mal eine neue Staffel, bringt doch mal lieber alle Folgen Naruto, so. So, oder so, letztens bei Disney Plus stand letztens in den Internetkommentaren so, da war Mulan noch nicht draußen. Ja. Was ist denn eigentlich mit Mulan? Habt ihr das vergessen? Denkst du wirklich, dass jemand bei Disney Plus Mulan vergessen hat? So, was also ist denn mit Mandalorian Staffel? Wo ist denn der Trailer? Macht ihr keinen Trailer? Nein! Jetzt werden sie einen machen, weil du sie dran erinnert hast. Du Seppel, Alter. So, was ist das? Woher, also weißt du, so, dass Leute da sitzen und denken so, ich sag euch mal, wie es besser macht. Das ist diese Fan-Arroganz, dieses, ja. ich hab hier, dass man so, sorry, aber so unreflektiert einen Kommentar schreibt und sich nicht darüber Gedanken gemacht, ob da jemand dran gedacht hat. Ich bin letztens unfassbar ausgerastet, weil jemand bei den, das war nur intern, aber da schrieb jemand respektvoll und nett, aber er schrieb, habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, bei Radio Nukular eine Folge über Herr der Ringe zu machen? Und dann habe ich auf mein Handy geguckt und hätte ich es am liebsten zerbrochen. Habe ich gesagt, glaubst du, in 6 Jahren hat sich noch keiner darüber Gedanken gemacht, in einem Nerd-Podcast, in dem nur riesige popkulturelle Themen besprochen werden, sich zu fragen, ob wir mal Herr der Ringe besprechen? Meinst du, das hat noch keiner gemacht? Meinst du, ein Dominik Hammes, der ein riesiger Herr der Ringe-Fan ist, hat dieses Thema nicht schon 500 Mal angebracht? So, wenn du denkst, dass wir darüber nicht dann unterstellst du uns Dummheit. So. Und das ist so nett es gemeint ist, aber es ist wirklich einfach so, ich bin inzwischen an dem Punkt, und da mögen jetzt auch viele Leute gerade zu und sagen so, ja, das ist auch übertrieben und sowas. Und das verstehe ich auch, wenn man da nicht so drin ist, dass man denkt, das ist übertrieben. Aber wenn man jeden Tag damit konfrontiert ist, nicht damit meine ich nicht Nukular, sondern alles, das ganze Phantom, die ganzen Phantoms, in denen ich mich aufhalte und sowas, ich ertrage sowas nicht mehr. Ich ertrage nicht mehr, mach mal lieber so, ich ertrage nicht, dass wenn ein Freund von mir sagt so, bei Mandalorian Staffel 2 so, ja, hoffentlich machen sie nicht so viel mit Jedis. Ich ertrage das nicht mehr. Lass die Leute ihren Scheiß machen. Die machen sich schon Gedanken. Klar, manchmal gibt es auch Hints oder kleine Punkte, wo man sagt so, yo, das hat recht, aber das ist ein minimaler Prozentsatz. Die meisten großen Gedanken wurden sich schon gemacht und warum zeigt ihr denn nichts zu Mulan, dann wird sich da schon jemand was bei gedacht haben, warum sie nichts zu Mulan zeigen. Weil, da wird dann schon noch passieren. Hab Vertrauen. Ich hab auch einen Mandalorian-Trailer gewartet, hätte aber nie in meinem Leben drunter geschrieben, so, wann kommt denn der Trailer oder wo kommt mal der Trailer? Macht mal einen Trailer, weil hundertprozentig sich seit mindestens einem Jahr jemand nur jeden Tag darüber gedacht hat, wann der Mandalorian Staffel 2 Trailer kommt. Nur darum. So. Und das ist das, da muss der Fan auch lernen, ein besserer Fan zu sein. Das mag vielleicht eine wütende Meinung sein, nach 6 Jahren ununterbrochen plus die 10 Jahre davor mit der Mucke. Und da ist auch viel aufgestauter Frust in mir. Aber ihr habt einfach auch, der Endkonsument hat zu lernen, ein besserer Endkonsument zu sein. Punkt.
Sehr schön. nee, das Problem, also das Problem, die Sache ist, kann ich eigentlich komplett so stehen lassen. Ich verstehe die gerechte Wut, die du gerade hier auch kommuniziert hast, weil das Ding ist halt, du weißt, wie das ist, ein kreatives Produkt nach draußen zu bringen und Reaktionen drauf zu kriegen. Und dementsprechend kannst du, glaube ich, auch ein bisschen mitfühlen, wenn der Disney Plus Social Media Redakteur zum 14. Mal beantworten muss, ob denn ein Mandalorian Trailer kommt. Das ist einfach auch keine intelligente Frage.
Und übrigens auch die Frage, wann kommt der Mandalorian Trailer, auch arrogant zu erwarten, dass mir jetzt als einer Person, dass die Leute überhaupt denken, es gibt kein, sie sagen mir jetzt das Datum. Es gibt kein großes Announcement, wo dieses scheiß Datum oder es gibt dann diesen Trailer, sondern einfach zu fragen und zu erwarten, wann kriege ich die Antwort? Wann kommt mal wieder ein neuer Poddy? Wann passiert das? Wann kommt eigentlich der nächste Star Wars Film? Das Leute zu fragen, ist wahnsinnig. Es liegt vielleicht an dieser neuen Kommunikation, die wir seit 10 Jahren haben, dass man sehr schnell als Endkonsument an den Creator dran treten kann, aber es ist auch schon einfach nuts, Alter.
Ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen ein Problem, wie du es auch auf YouTube hast, wie du es auf Twitch hast. Es ist eine sehr direkte Kommunikation, aber man darf nicht vergessen, dass sie eigentlich einseitig angelegt ist. Ich als Konsument kann dem großen Disney irgendwas schreiben, aber keiner verlangt, dass ich darauf eine Antwort kriege. Oder wann ich die Antwort kriege oder von wem. Weil ich schreibe praktisch eine große Firma an, die ein kreatives Produkt mir liefert. Und ich finde, das darf man auch nicht vergessen. Selbst in Episode 9, alles, am Ende des Tages ist ein kreatives Produkt. Und da brauchen die nicht meine Meinung, was ich da jetzt gerne noch drin hätte. Also so ein, mach doch mal was mit Obi-Wan. Ich glaube, da haben die drüber nachgedacht, wie du sagst. Das sind alles Sachen, die wurden schon in einem kreativen Prozess durchgearbeitet. Und das ist das Produkt. Und ich finde, als Konsument, wir sagen die ganze Zeit dieses, du musst ein besserer Endkonsument werden. Aber im Endeffekt ist es doch ganz einfach. Entweder habe ich ein Produkt und genieße das oder eben nicht. Oder ich lasse es halt bleiben. Aber dieses, ich gehe jetzt mit dem Produkt und den Leuten, die für das Produkt stehen, in Diskurs, führt halt zu nichts, außer zu Stress. Und das müssen die Leute, glaube ich, noch ein bisschen für sich verinnerlichen.
Und die Leute verwechseln auch dieses Gespräch oft damit, mit diesem internen so, weil es ist ein Unterschied, ob wir beiden da sitzen und mutmaßen, ist es jetzt Ahsoka, ist es nicht Ahsoka, bla bla bla. Das ist ein Fan-Talk unter sich. Den würde ich zwar auch nicht mit Disney führen, weil das auch diese Frage.
Weil die mir auch keine Antwort geben würden.
Ist es Ahsoka in dem Trailer? Aber steht in den Kommentaren. Es steht doch so in den Kommentaren. So, weil die Leute denken, weil die Leute anscheinend wirklich denken, dass darauf mal irgendwann eine Antwort kommt. Und das ist halt, wer ist eigentlich Baby Yoda? So steht ja auch manchmal in den Kommentaren. Also das ist halt Wahnsinn. Und diese Diskussion führt man zwar untereinander in Fans, und das ist auch das Schöne, das ist ja das Schöne an Phantom, sich austauschen, vermuten, ne, so mutmaßen, so, das darauf basiert der Mandalorian-Talk, so Dinge auch so ein bisschen, ne, sich auch analysieren, das machen wir hier auch, wir analysieren etwas, aber aus der Liebe zum Produkt, so. Und du kannst auch diese Analyse machen, warum etwas schlecht ist. Das ist halt meiner Meinung nach, inzwischen mache ich das auch nicht mehr gerne, weil ich finde, das ist der große Schritt in Richtung Hate Speech und ich mag das einfach nicht mehr. Ich habe mich an mir selber und an dem, was die letzten Jahre passiert ist, satt gesehen. Ich will das nicht mehr. Ich will, was das angeht, eigentlich positive Vibes. Und wenn ich sage, Mulan ist scheiße, sage ich 5 Minuten Mulan ist scheiße, dann ist das Thema aber auch durch. Und ich finde es eher schön, mich an den Dingen zu erfreuen und mich damit zu beschäftigen, die mir auch eine Freude bereiten, nicht mit den Dingen, mit denen ich die ich Hass habe.
Und da würde ich jetzt was Verrücktes wagen und würde die Kurve zurückschlagen zu der Folge, über die wir sprechen, weil nach der Comicbuch-Szene, die wir jetzt ja gerade hatten und wo wir in diesen guten Talk gerade rein, kommt nämlich diese kurze Szene mit Kent Brockman und ich finde, das ist eine fantastische Fußnote an das ganze Thema, wo er dann seine 2 Cents abgibt, seine eigene Meinung und halt irgendwie sagt so, ja, mir macht das ja überhaupt kein, als, mir macht, warte mal, freuen mich ja nicht über den Untergang anderer, aber, und dann zelebriert er diesen Verriss so. Und das ist ja das, was du eben angesprochen hast, was auf Kritikerseite ja auch teilweise so ist, diese Liebe für den Verriss, und die habe ich nicht mehr. Also,
Dennis Sand schreibt über Jan Delay vor 2 Jahren. Das war ja auch sowas. Der Spaß an diesem runtergeschriebenen Hass, die Arbeit eines Jan Delay, die bestimmt nicht immer Glanzleistung war, aber der trotzdem einfach brutal Musikgeschichte in Deutschland geschrieben hat.
Ja.
So, muss man mögen, kann man mögen, kann man
muss
nicht
man auch
mögen.
Nicht mögen.
So, also, muss man nicht mögen. Ich mag da gewisse, Bambule ist für mich heilig, die letzte Beginnerplatte hingegen ist für mich wirklich nix. Aber ich rede nicht, ich sag, ne, man bewertet auch die einzelnen Werke und nicht, dass
ja
der Künstler war oder der Künstler ist jetzt komplett scheiße, weil der hat zwar mal dieses eine wahnsinnig wichtige Album gemacht, was Deutschrap komplett auf links gekrempelt hat, aber die neue Platte, die war so schlecht, dass das jetzt alles eliminiert, das stimmt ja nicht. So, solange du nicht Ian Watkins bist und irgendwie über dich die schlimmsten Skandale aufgedeckt werden, die sich der menschliche Verstand vorstellen kann, wo du sagst wirklich so, jetzt ist für mich Musik unhörbar, das macht jetzt, also das passiert ja nicht. Sondern es ist einfach so, ein Werk ist gut, ein Werk ist schlecht. Und hier setze ich halt irgendein arroganter Redakteur hin, Dennis Sand, der Kollege für den besten Musiker Deutschlands hält im Übrigen. Und sagt dann so, schreibt in einem unfassbar arroganten Weltartikel das komplette Lebenswerk eines wichtigen Künstlers in Deutschland redet in Grund und Boden. Und natürlich habe ich damals über den Artikel gekichert, weil der Artikel witzig geschrieben ist teilweise. Nachhaltig kann ich aber nur sagen, ist mir nichts Negatives über Jan Delay hängen geblieben, sondern nur über den Schreiberling, wo ich mir denke so, du arroganter Wichser, setz dich hin, bist niemand und schreibst einen Artikel, der so fies ist, so zerrieben, so von Frust geprägt. So, schäm dich. So.
Aber das ist auch das, was ich gelernt habe. Ich habe ja eine lange Zeit auch auf einem Blog Filmkritik gemacht. Das waren vielleicht 200 Leute. Das war keine große Community, aber man hat ja einen Anspruch an sich selbst. Mhm. Und irgendwann, unweigerlich, muss jemand, der professionell schreibt oder zumindest den Anspruch an sich hat, professionell zu schreiben, klar werden, dass Verrisse natürlich unterhaltsam zu machen sind. Aber sie sind auch das Einfachste der Welt. Mhm. Nichts ist einfacher, als was schlecht zu reden. Und ich find's viel, viel geiler, jetzt mit dir rauszuarbeiten, was für geile Simpsons-Folgen es gibt, als wenn wir jetzt im Wechsel immer eine Folge machen würden. Guck mal, die Folge war richtig scheiße. Guck mal, wie sie das Writing verkackt haben. Bringt doch niemandem was.
Nee, bringt doch niemandem was. Haben auch Leute vorgeschlagen, ja, mach doch dann mal so, auch so als Abwechslung, so die 10 schlechtesten Simpsons-Folgen und sowas. Überhaupt keinen Bock drauf. Überhaupt keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen. Überhaupt keinen Bock, das zu machen, weil ich möchte nichts außer Liebe für die Simpsons. Möchte die Simpsons nur ehren und auf Knien möchte ich den ehren, weil die mir so viel gegeben haben. Da werde ich nicht anfangen, irgendwie künstlich das schlecht zu reden, weil das vielleicht mehr Klicks bringt oder weil dann noch ein paar Leute auf Twitter drauf anspringen und sagen, ja geil, ey, sondern das möchte ich nicht.
Nee.
Also
ich meine, ich muss ja nicht verdrängen, dass es auch schlechte Anteile an dem Ganzen gibt, aber ich muss es doch trotzdem nicht in den Vordergrund stellen. So einfach ist das.
Und ich finde, das ist Phantom. Phantom ist, ist Fehler verzeihen, das große Ganze sehen, Dinge einzeln bewerten können und selbst wenn mir was nicht gefällt, trotzdem nicht sagen, für mich ist das alles gestorben und auch schon immer mit dieser es gibt Leute, ich hatte schon Leute in Episode 8 neben mir sitzen, schon am Premierentag, als noch keiner ein Urteil über diesen Film hatte, die saßen schon da und sagen so, mal gucken, was sie dieses Mal alles verkackt haben. Und wenn das die Attitüde ist, mit der du ins Kino gehst, dann bist du falsch. Dann geh nicht rein. Mhm. Es gibt so viele Leute, die in jeden Star-Wars-Film gehen und seit Episode 6 im Kino keinen Spaß mehr hatten. Ein Kumpel von mir, der leider verstorben ist, der ist auch am Ende, der ist immer nur ins Kino gegangen, der hat schon im Vorfeld nur gemeckert und der kam raus und hatte sich nur die Bestätigung für seine Meckerei abgeholt. Und das war leider wirklich einfach keine coole Attitüde so. Da habe ich ihm auch immer gesagt, lasst es doch mal. Geh doch mal positiver. Ja, wie soll ich denn noch sowas? So, nichts wird so gut sein, wie das Imperium schlägt zurück. Sag ich, ja, natürlich wird nicht so gut sein, wie das Imperium schlägt zurück. Aber trotzdem kann doch was trotzdem gut sein. Du musst es trotzdem eine Qualität anerkennen können.
Ja.
So, du hast doch genug Weisheit, du bist doch ein so schlauer Mensch, dass du das erkennst. Und das ist halt, was mich wahnsinnig nervt, was mir auf den Spiegel vorgehalten hat, was auch deswegen meine Sicht auf Phantom komplett geändert hat die letzten Jahre und mich sehr, sehr inzwischen auf eher so, also mich nervt eigentlich das schlechteste Endprodukt, selbst ein schlechter Mulan nervt mich nicht so sehr wie Episode 9 vor allem als Beispiel. Der schlimmste Fehler in Episode 9 nervt mich nicht mal die Hälfte so sehr wie die im Internet über alles herrotzenden Fans, die jetzt alles kaputt und schlecht reden, sagen, Star Wars ist tot. Nichts nervt mich so sehr wie die. Der Film an sich könnte mich nie so abfacken wie das, was ich über diesen Film lese.
Aber das ist auch wieder was, da bin ich einfach sehr glücklich darüber, dass meine ganzen Social Media Blasen ja noch relativ klein sind, weil die kann ich mir relativ sauber halten.
Ja, ich habe mir meine auch sauber gehalten und ich lagere meine Diskussionen auch gar nicht mehr ins Internet weil es nichts bringt, sondern deswegen habe ich mir irgendwann diese Plattform des Podcasts geschaffen, Und hole damit sehr, sehr viel Anlauf, gehe ich in so ein Thema rein. Ich erzähle wirklich, wenn ich eine Episode 9 Podcast mache, erzähle ich erstmal zu meiner ganzen Liebe zum Franchise, was mir dieses Franchise bedeutet hat, wie der Weg von Episode 7, von der Aufkauf bis Disney bis zu 9. Und dann sage ich so, was an 9 gut war, was an 9 schlecht war und wie ich jetzt zu 9 stehe und dass mir das trotzdem. Und ich finde, das ist so inzwischen, oder auch mit Last of Us oder sonst irgendwas so, ne? Dass man sich halt was sagt, so den Weg dahin erzählen, den Hörer dann schon dahin abholen und die Geschichte erzählen. Und nicht nur sagen so, ja, ich habe den jetzt gesehen und ey Leute, also mal ganz im Ernst, ne? Also wirklich, ey, das ist ja wirklich die größte Scheiße. Das wird mir immer noch passieren.
Ja.
Das wird, ich will mich gar nicht davon freisprechen, dass das immer noch ab und zu passiert. Aber das ist genauso wie bei anderen Themen auch so. Ich sag so, im Endeffekt muss danach, wenn mir es passiert, muss mir danach wehtun. So, ich muss einfach, weil ich einfach, ich finde, man kann an sowas auch an sich arbeiten. Weil am Ende des Tages reden wir hier zwar nur von belanglosen Themen, wir reden hier von Games, von Filmen, bla, ne? So, das ist erstmal jetzt im Vergleich zu Politik und keine Ahnung, emotionalen Themen. Belanglos, in Anführungsstrichen, aber auch daran kann sich mein Charakter schärfen und verbessern. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Und ich wollte tatsächlich jetzt da ein bisschen einhaken, weil ich glaube, über dieses, warum tue ich mir diese Negativität im Popkulturellen an, habe ich tatsächlich ein bisschen was in den Alltag übertragen. Jetzt gar nicht mal so sehr in politischen Themen musst du dich mit Negativen auseinandersetzen, weil sonst machst du die Augen zu. Aber so. Ey, ich erlebe das manchmal, lange in der Schlange stehen. Da rege ich mich doch nicht mehr auf. Ich habe es doch nicht in der Hand. Und weißt du, ich finde, es gibt so Sachen, Menschen regen sich sehr viel auf und in sehr vielen Belangen. Und manchmal
weil Aufregen auch, glaube ich, oft vielen Leuten irgendwie auf so eine ganz seltsame Art und Weise Spaß macht.
Mhm. Ja, weil es ja auch diesen Druck auch frei macht, weil dann kannst du ja, da hast du ja noch was da außen. Und es ist ja super, wenn du vielleicht auch noch, ich sag mal, einen scheiß Tag hattest und dann ist auch noch irgend so ein Arschloch vor dir in der Schlange und einfach unfassbar langsam. Ja. Dann kannst du das natürlich auch richtig da so rausdrücken und dann ist das ja auch raus. Ist ja jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich kann das nicht verstehen, wieso man das macht. Das wäre ja Quatsch. Aber ich merke halt, mir geht's besser, nachdem ich einfach da bei so Kleinigkeiten und eben auch bei so popkulturellen, entweder liebe ich's oder es ist mir egal. Mhm. Ich habe sehr selten noch, dass ich sage, boah, das macht mich jetzt im negativen Sinne wütend, als gäbe es einen positiven Sinne von Wut. Aber weißt du, was ich meine?
Ja.
Und ich glaube, da kann man schon auch an Popkultur lernen. Weil im Endeffekt geht es um nichts anderes, als die Ambivalenz auszuhalten, dass Sachen, die man toll findet, auch manchmal nicht so toll sind.
Lukas. Schön. Schön gesagt. Das ist ein wunderschönes Schlusswort zu diesem Thema. Wir bringen der Form wegen noch die Folge zu Ende.
Also passiert aber ja zum Glück auch nicht mehr so
passiert
viel.
Passiert ja nicht mehr so viel. Wir haben halt, wie gesagt, noch diesen sehr, sehr krassen Kent Brockman-Moment.
Mhm.
Dann geht es eigentlich noch darum, was mit Pucci passieren wird. Es ist relativ klar, dass Pucci raus muss. Huma, der natürlich eine emotionale Bindung hat, was ja auch irgendwas wiedergibt, so weil klar auch an den negativen Aspekten, auch an einem Jar Jar Binks, der ja wirklich der Pucci des Star Wars war.
Ja. So.
Da hängt ja jemand dran. Da hängt ein Mann hinten dran, der den verkörpert, der danach Selbstmordgedanken hatte, dem es echt schlecht ging. Und solche Figuren, auch an den dummen Figuren, gibt es Menschen, vielleicht nicht den Writern, die diese Figur irgendwie halbherzig kreiert haben oder sowas, aber da gibt es andere Leute hinten dran, die daran gearbeitet haben, die danach geguckt haben, die Herz mit reingebracht haben. Die wollten nicht, dass das so aussieht. Die wollten nicht auf den Sack bekommen. Und die sind die Leidtragenden. Der Schauspieler, jetzt ist mir der Name leider entfallen, der Jar Jar Binks gespielt hat, der hat unsagbar, hat 20 Jahre lang unter dem Scheißthema gelitten.
Ja.
So. Und hat jetzt von Disney nochmal diese Chance bekommen, diese Sendung zu moderieren.
Da gucken wir auch Kelly Marie Tran, die
Rose gespielt hat.
Die aus dem Internet gemobbt wurde.
Ja, oder auch die schwarze Schauspielerin aus Ghostbusters 2016, die man aus Twitter irgendwie mit rassistischen Kommentaren getrieben hat und sowas. Das hatten wir die letzten Jahre oft und viel und ganz schön schlimm, dass sich dann irgendwelche Leute da vereint haben in irgendwelchen Hate-Foren und so. Und da wirklich was befeuert haben. Und das darf man auch nicht vergessen. Das sind halt am Ende des Tages auch nur scheiß Produkte, hinter denen halt auch Leute stehen, die wirklich dann irgendwie Emotionen haben und irgendwie denen es schlecht geht. Und das ist halt auch so dumm, weil wenn Philipp Amthor wenn Philipp Amthor richtig krass Scheiße baut, wie im Sommer, was auch so ein bisschen vergessen wurde im Übrigen.
Ja,
das ist ja nicht so wichtig, so, oder, Leute? Dann ist das was ganz anderes. Da geht's halt um richtig viel. Da geht's halt was Einfluss auf unser politisches System nimmt. Aber wenn du ein Jar Jar Binks oder eine Rose, das ist ja einfach so, das sind ja einfach nur egale Figuren Und da wird dann aber so ein Hass reingestellt. Ich verstehe das Verhältnis des Hasses nicht. Wie kann mich, also da muss ja so viel schiefgelaufen sein, wenn mich eine Rose so sehr triggert, dass ich keine andere Aufgabe habe, außer sie aus dem Internet zu mobben. Mhm. So. Vor allem Rose war ja nicht mal ein richtig wichtiger Teil in Episode 9. Die war ja halt da. So. Das wird ganz oft vergessen, dieses Menschliche dahinter. Das wird vielleicht auch mit Absicht vergessen oder man weiß das sogar und ist da mutwillig böse, aber ich finde, das muss man sich auch oft vor Augen führen. Und Huma nimmt hier den Teil ein. Huma stellt sich hier hin und ist sozusagen diese Vermenschlichung, weil er ist emotional an Pucci gebunden, ihm ist das wichtig und er möchte diese Figur irgendwie retten und möchte eigentlich einen emotionalen Ansatz
finden. Er zwingt ja dann auch noch diesen anderen Dialog, wo er sich praktisch bei den Zuschauern entschuldigt, hat gesagt, okay, wir sind auf dem falschen Fuß aufgestanden, lass uns es nochmal neu versuchen und hab diesen emotionalen Moment, wo dann auch der ganze Writers Room mit in der Aufnahme ist und applaudiert und so. Ja, ja. Und da kriegen wir das nochmal so richtig zu fassen, dieses Menschliche, was du beschrieben hast. Und sehen dann, glaube ich, in der nächsten Szene tatsächlich, wie die Folge dann wirklich aussieht.
Ja. Und sehr lustige Szene.
Es ist sehr, unfassbar sehr lustig. Weil Roger Myers ja dann den Pucci spricht und sagt so, ja übrigens, ich muss jetzt auch gehen.
Ja.
Mein Heimatplanet braucht mich.
Pucci war von einem anderen Planeten. Hey, das war aber nicht so abgemacht.
Und dann schwebt er halt einfach aus dem Bild und du siehst halt, wie sie diese Folie, wo praktisch Pucci drauf gemalt ist, rausziehen.
Mit der Foliennummer noch unten drauf. Und dann kommt noch dieses, Pucci ist auf der Heimreise auf seinem Planeten tödlich verunglückt. Und dann kommt noch diese riesige, Krusty kommt dann noch.
Genau. Krusty kommt dann noch mit seiner mit seinem Vertrag praktisch, mit der Verlautbarung, dass Pucci auch nie wieder zurückkehren kann. Und der Anwalt kommt steppt kurz rein und sagt, ja, das ist mit allen Gesetzen und allen Statuten vereinbar. Das ist so, Pucci wird nie zurückkommen. Und alle Kinder sind so, yay!
Lieb ich so stark.
Und das, aber spannend habe ich nämlich gelesen, dieses Pucci ist auf der Heimreise verunglückt und gestorben. Das gibt's tatsächlich als Vorlage aus MASH. Ich habe MASH nie gesehen, aber das war ja auch eine große Serie, ich glaube der 70er und 80er.
Mhm.
Und da haben sie das Ganze beendet, dass irgendeine Figur, also ich habe das tatsächlich mir nur eben gerade fix angelesen, irgendeine Figur ist praktisch verreist und auf dieser Reise gestorben. Das haben die gemacht, damit die Serie nie wieder weitergehen kann. Die wollten so einen klaren Abschluss und deshalb haben sie diese Figur auf der Reise sterben lassen.
Wahnsinn.
Ne?
Also ich glaube da wohl, also ne, wir hatten ja vorhin schon das Beispiel mit Two and a Half Men und so.
Ja.
Aber ich glaube, da wurde einfach, Toon of Man ist für mich noch so fast ein Relikt aus alten Tagen, wie das gelöst wurde. Das ist ja auch schon wieder alles jetzt 10 Jahre her, glaube ich, dass das so war. Aber das ist so krass, dass das, ich glaube, das wurde halt einfach früher, Alf ist ja auch so unbeliebt gelöst worden. Die Dinos hören ja auch so rigoros auf. Das ist ja schon so ein, das war ja auch so ein Stilmittel teilweise.
Mhm.
Verrückt.
Ja, und die Simpsons hören dann auch für eine relativ ungewöhnliche Simpsons-Art auf, weil dann kommt eigentlich Roy steppt rein und sagt, hier, ich habe jetzt diese WG mit den zwei heißen Miezen und
das ist so dumm.
Verschwindet und dann kommt doch dieses, ja, die Zeit war einfach noch nicht reif für Pucci und dementsprechend dann auch für Roy. Und ja, Bart und Lisa schauen dann weiter Fernsehen und schauen praktisch wieder das alte Itchy and Scratchy. Finden das ganz nett. Ich glaube, die sagen dann noch, ah, ist doch toll, dass nach all den Jahren kriegen wir noch so viel Unterhaltung daraus. Was läuft eigentlich sonst noch? Und dann zappen sie weg und du hast diesen Grizzle-Effekt, den du praktisch beim Wegschalten hast, dann als letzten Screen. Das fand ich irgendwie sehr Simpsons ungewohnt, weil es so diese Meta-Ebene nochmal hart bricht. Also ich meine, mit der Meta-Ebene spielen sie ja immer direkt, aber das ist so, finde ich, so richtig vorschlaghammermäßig rein.
Ja, ja, voll. Ja, das Ende ist ungewohnt, ist auch irgendwie so ein bisschen, das lässt einen so ein bisschen fast Fragen zurück.
Mhm.
Ich weiß nicht mal, ob ich da so ein großer Fan von bin. Von dem letzten Ding, aber da sind wir halt wieder beim Thema, ne? Wenn sie das so lösen wollten, dann sollen sie das so lösen.
Ja.
Das ist nicht meine Entscheidung. Und das ist auch scheißegal, weil diese Folge grandios ist und weil diese Folge zeitlos ist und weil sie auch schon wieder zeigt, mit welcher Finesse die Simpsons früh Situationen erkannt haben und sie so aufgearbeitet haben, dass sie 25 Jahre später noch Sinn machen. So ist es halt auch bei Lisa und die Vegetarierin, die wir vorletzte Folge besprochen haben. Und auch mit, zum Beispiel mit den Grammys, weil auch Kanye West letzte Woche in den Grammy gepisst hat. Und davon ein Bild veröffentlicht hat, beziehungsweise sogar ein Video, wie er in seinen Grammy pisst. Möchte ich nochmal betonen, war ganz, ganz großartiger Moment. Da musste ich, weil welche Worte hatte ich im Kopf, als ich das gesehen habe? Ach, nur ein Grammy.
Ja, das ist... Ich finde das ein sehr schöner, runder Abschluss, nochmal über diesen Kanye West-Moment zu reden.
Ja, die Simpsons sind einfach eine zeitlose, großartige Serie, die man mit jeder Faser wertschätzen muss. Das war eine sehr volle Folge, sehr emotionale Folge. Ich glaube, es wurde aber auch viel Real Talk betrieben. Und das Fazit ist, man muss lernen, ein besserer Fan zu sein. Ich will gar nicht sagen, dass ihr das lernen müsst, will ich mir nicht anmaßen, aber ich glaube, viele Leute, die man kennt und auch viele Internetdiskussionen, die geführt werden da draußen, da gibt es noch viel zu holen.
Hm? So. Aber vielleicht jetzt auch so als Übungsding, weil wir sind ja auch ein Hands-on-Podcast. Die Leute, wenn euch die Folge jetzt nicht gefallen hat, einfach die nächste hören und mit dem Leben weitermachen.
Einfach die Schnauze halten.
Nee. Die Wut loslassen, mit dem Leben weitermachen.
Ja,
Schnauze halten wir wieder so negativ, machen wir ja nicht.
Nee. Ist alles cool. es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir darüber zu reden.
Ja, ich fand es ein sehr schönes Gespräch.
Und wir wollen ja natürlich auch lernen. Es wurde oft gefragt, ob wir demnächst dann auch immer sagen können, was die nächste Folge werden wird.
Mhm.
Und das können wir jetzt an dieser Stelle auch machen. Die nächste Folge wird nämlich die Monorail-Folge.
Monorail.
Ich weiß aber gar nicht mehr, welche Staffel. Und welche.
Ich auch nicht, aber das werden die Leute finden.
Staffel 4
muss das sein. Ich glaube, wir sind ja alle soweit auch, ich sag mal, Web 2.0 geschult. Wir werden dann einfach auf Instagram, auch bevor die Folge rauskommt, vielleicht schon mal
das?
So einen kleinen Hint rausgeben.
Und zweitens, Leute, wenn alles gar nicht geht,
Google. Verwegen.
Google.
Goggle.
Super, das war die neueste Folge von Die Sendung mit den gelben Leuten mit meiner Wenigkeit und dem wunderbaren Lukas.
Es war mir ein Fest.
Mir auch. Luki, bis bald.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
We're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.